Ja, erstmal danke für die Einladung zu dieser super Veranstaltung hier. Und vielleicht sagen wir erstmal ein paar Worte zu uns. Wir haben beide Fotografie an der Hochschule Darmstadt studiert, arbeiten seit 2010 zusammen. Das hat sich damals so ergeben, weil wir beide an demselben Thema quasi gearbeitet haben. Also da gab es einen Kurs an der Hochschule zum Thema Grenzen. Und wir hatten beide die Idee, in Melilla zu fotografieren. Das ist eine spanische Stadt in Marokko. Dort kommen ganz viele Flüchtlinge an, die ist von einem 6 Meter hohen Zaun umzäunt. Und dann sind wir halt zusammen dahin gereist, haben damals noch an unterschiedlichen Themen gearbeitet, also 2 unterschiedliche Projekte gemacht, haben dann aber gemerkt, dass das ein bisschen Quatsch ist, 2 unterschiedliche Arbeiten zu machen, und sind dann nochmal hingereist und haben zusammen eine Arbeit gemacht. Und das hat super funktioniert, auch privat. Vorher waren wir gar nicht befreundet auch eigentlich, aber daraus hat sich dann auch eine Freundschaft entwickelt. Und deswegen arbeiten wir seitdem zusammen.
Ja. Ja, es ist eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil wir, es war am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil wir oft das Problem hatten, also wir haben beide fotografiert, wir hatten damals auch noch 2 Kameras dabei, und dann hatten wir oft die Situation, dass wir am Ende bei der Bildauswahl wollte jeder seine Bilder drin haben irgendwie, und dann hatten wir lange Diskussionen, welches jetzt das bessere Bild ist, und jeder hat Werbung für seine Bilder ein bisschen gemacht, und es war aber eine schöne Erfahrung, davon wegzukommen und sein Ego ein bisschen zurückzunehmen und einfach dem mehr Wichtigkeit beizumessen, dass die Arbeit gut wird und nicht wer jetzt welches Bild gemacht hat, und mal dann diese Ego-Komponente ein bisschen aus der Fotografie rausnimmt.
Ja, mittlerweile ist es auch so, dass es bei uns eigentlich keine Rolle spielt, wer das Foto macht. Also bei den meisten Fotos, die wir gemacht haben, wissen wir auch gar nicht, wer von uns beiden das Foto gemacht hat, weil wir auch vor Ort, wenn wir fotografieren, eigentlich immer die Kamera hin und her reichen. Und es spielt wirklich auch keine Rolle und es interessiert uns eigentlich auch nicht, sondern es interessiert uns eigentlich nur, was am Ende dabei rauskommt. Und dadurch, dass wir auch viel mit künstlichem Licht arbeiten, ist es halt vor Ort auch einfacher, wenn man dann zu zweit ist. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil man, wenn man jetzt zum Beispiel in einem anderen Land ist und dort rumreist und recherchiert oder Leute trifft und so weiter, dass man halt, erstens macht es mehr Spaß einfach zu zweit, und zweitens kann man sich auch immer austauschen und darüber unterhalten, über das, was man erlebt hat und so weiter. Und ich finde, das macht das Ganze halt wesentlich einfacher, aber das funktioniert auch deswegen so gut, weil wir, glaube ich, beide dieselbe Arbeitsmoral ungefähr haben und auch privat halt gut befreundet sind. Sonst würde das, glaube ich, gar nicht funktionieren.
Und es ist natürlich immer super praktisch, wenn man unterwegs ist und macht Bilder und kann dann mit jemand anders drüber reden und sich die Bilder angucken, eine kleine Bildauswahl machen schon und gucken, was fehlt noch, was haben wir schon, ist es überhaupt gut? Und man hat ja immer diese Zweifel, wenn man was macht. Ich meine, die meisten, die fotografieren, kennen das. Man arbeitet dann was und bei mir kommt dann spätestens nach einer Woche, denke ich, ist alles Quatsch, was ich da mache. Und wenn man wenigstens eine Person dabei hat, die auch davon überzeugt ist, dann ändert das alles für einen so ein bisschen.
Kommt allerdings auch nicht selten vor, dass ich auch denke, es wäre alles Quatsch, aber dann,
ja, genau, das ist dann so ein bisschen Dialog. Ich wollte auch noch kurz sagen, dass wir stellen jetzt ein paar Arbeiten vor, aber ihr könnt gerne jederzeit Fragen stellen und uns reinreden und so. Es wäre schön, wenn das ein bisschen Dialog wäre auch.
Das jetzt richtig verstanden? Seid zu zweit unterwegs und habt nur eine Kamera dabei?
Wir haben meistens noch eine Backup-Kamera dabei, die im Hotel bleibt oder so, falls jetzt eine Kamera verloren geht oder geklaut wird oder auch immer, wie auch immer. Aber wir haben nur eine Kamera dabei, wenn wir fotografieren. Und wir haben aber immer 3, 4 Lichter dabei noch. Und es ist dann oft so, dass sich einer ein bisschen ums Licht kümmert und der andere fotografiert dabei.
Ja, was wir heute gerne zeigen würden, sind 3 Arbeiten, die wir in den letzten 3,5 Jahren gemacht haben. Die erste Arbeit haben wir vor 3,5 Jahren gemacht. Das ist eine Arbeit in Vietnam. Da ging es um Vietnam 40 Jahre nach dem Krieg. Die zweite Arbeit, die wir zeigen werden, haben wir in Indonesien gemacht. Da geht es um Naturkatastrophen. Und die dritte Arbeit, die ist noch nicht abgeschlossen, aber da arbeiten wir noch dran. Da arbeiten wir jetzt seit über einem Jahr dran. Die ist in Deutschland. Und da geht es um Krisen- und Katastrophenvorsorge und um das Sicherheitsbedürfnis sozusagen in Deutschland. Fangen wir mal an mit der ersten Arbeit.
Also wir sind für die Arbeit sind wir nach Vietnam gereist, eben vor 3,5 Jahren. Und da war es ein Jahr vor dem 40. Jahrestag vom Ende vom Vietnamkrieg. Und wir wollten uns einfach umschauen, was so ein Krieg mit so einem Land macht und was nach so langer Zeit davon noch sichtbar ist und wie das Land beeinflusst hat. Und bei dem ersten Bild zum Beispiel, das ist ein Amerasian, werden die genannt. Und das sind Kinder von amerikanischen Soldaten und meistens vietnamesischen Frauen. Und die hatten ganz lang eine sehr schlechte Stellung in der Gesellschaft, weil die eben aus einer Beziehung entstanden sind, wo jemand Lokales mit dem Feind geschlafen hat praktisch. Und die hatten dann auch sehr schlechte Chancen, einen Job zu bekommen. Und viele von denen sind dann irgendwann in die USA ausgewandert. Da gab es Verträge mit den USA und die konnten dann auswandern. Aber manche wie er eben, den wir dort getroffen haben, der versucht es seit Ewigkeiten und kriegt es aus bürokratischen Gründen nicht hin.
Der Vietnamkrieg wird auch dort touristisch ziemlich vermarktet. Also es gibt dort alle möglichen Orte, wo eben der Krieg stattgefunden hat, wo jetzt heutzutage Touristen hingehen, um sich das anzugucken. Gleichzeitig gibt es auch Märkte, wo man Sachen kaufen kann, die noch aus dem Vietnamkrieg übrig geblieben sind sozusagen. Wobei viele Sachen auch, weil das, glaube ich, ein ziemliches Business dort ist, werden auch im Nachhinein gefälscht. Also ich weiß jetzt nicht, das haben wir dort gefunden. Wir wissen noch nicht, wo das herkommt, aber es wird dort eben als ein Relikt aus dem Vietnamkrieg verkauft.
Es werden auch die ganzen Übrigbleibsel vom Vietnamkrieg werden touristisch vermarktet. Also es gibt zum Beispiel die Ho Chi-Tunnel, die wir hier auf dem Bild sehen. Da wird man durchgeführt und es sind meistens große Touristengruppen, die dann diese Orte besuchen und dann kann man eben auch in diese Tunnel reingehen und es gibt die Möglichkeit, mit Maschinenpistolen zu schießen und so weiter. Ist einfach eine Vermarktung von diesen Ereignissen. Was ganz spannend ist, weil es für die lokalen Leute, für die Vietnamesen, ist das Thema Vietnamkrieg so ein bisschen gegessen und die wollen darüber auch hinwegkommen und wollen das nicht die ganze Zeit thematisieren, aber nach außen hin hat es halt immer noch ein großes Interesse, was viele Leute anzieht.
Ja, ich glaube, wir sind auch auf die Idee gekommen, das zu machen, weil der Vietnamkrieg bei uns in den Medien und auch in Filmen eigentlich immer ziemlich präsent ist. Und dort aber ist es eigentlich nicht so, wie jetzt bei uns zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, der ja immer bei uns ein Thema ist, ist es dort eigentlich nicht so. Also die Leute haben das eigentlich weitestgehend vergessen und sind, glaube ich, auch nicht jetzt nachtragend, zum Beispiel gegenüber den Amis oder so.
Das ist ein gutes Beispiel dafür. Sie hat für Nordvietnam gekämpft, das waren die Kommunisten und die Südvietnamesen waren ja auf der amerikanischen Seite. Und sie war eben beim Vietcong. Auf dem linken Bild sieht man sie, wo sie 16 war und in der Armee. Und rechts, das war jetzt, wo wir dort waren. Ich weiß gar nicht genau, wie alt sie ist, aber sie muss so Mitte 50 sein oder so. Und sie hat jetzt ein Hostel, wo hauptsächlich Amerikaner hingehen. Und sie hat uns dann auch ganz viele Bilder von ihren amerikanischen Freunden gezeigt und hat eigentlich daraus ein Business gemacht. Ja.
Das ist Ho Chi Minh. Das war der damalige Revolutionsführer. Also in Vietnam war es ja so, dass das war früher eine französische Kolonie. Und damals haben eben die Vietnamesen unter Ho Chi Minh sich gegen die Franzosen aufgelehnt. Und dadurch hatte der Vietnamkrieg angefangen, eben zwischen Frankreich und Vietnam. Und das Abbild von Ho Chi Minh kann man eigentlich so dort, findet man dort in jedem zweiten Laden so ungefähr. Und das ist, also Ho Chi Minh lebt nicht mehr, aber ist dort in diesem Mausoleum in Hanoi beerdigt. Und das ist ein Michael Jackson-Imitator, den wir dort gefunden haben. Und wir haben eben auch nach westlichen Einflüssen gesucht, die heutzutage dort zu finden sind, weil, also Vietnam ist nach wie vor kommunistisch, weil der nordvietnamesische, Nordvietnam war ja kommunistisch, Südvietnam nicht. Und die Amis haben ja die Südvietnamesen unterstützt, aber letztendlich hat Nordvietnam ja den Krieg gewonnen und es hat aber trotzdem, man merkt trotzdem, obwohl es kommunistisch ist, dass es ein total kapitalistisches Land ist. Und deswegen, und dieses, dass jetzt dieser Typ Michael Jackson sozusagen imitiert, haben wir so als Beispiel dafür gefunden.
Das war in Saigon, also das heißt eigentlich Ho Chi Minh City offiziell, nachdem die Seite von Vietnam den Krieg verloren hat, aber jeder vor Ort nennt das immer noch Saigon. Und das ist vom Roten Kreuz eine Einrichtung, wo Opfer von Landminen, die es noch massenweise in Vietnam gibt und die immer noch geborgen werden und gesucht werden, trainiert werden, mit ihren Prothesen zu laufen. Das sind hauptsächlich Leute, die auf eine Mine getreten sind und dann ein Bein verloren haben und so. Und wir haben uns da ein paar Stunden aufgehalten und irgendwann hat sich jemand eine neue Prothese anprobiert und hat seine alte Prothese auf diesem Sitz liegen lassen und dann haben wir die fotografiert.
Ja, Ja, in Vietnam wurden von den Amerikanern 8 Millionen Tonnen Bomben abgeworfen während des Krieges. Das ist doppelt so viel, wie im gesamten Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurden. Und von diesen Bomben liegen auch noch total viele unter der Erde, Blindgänger. Auch Minen sind dort noch total viele zu finden, wodurch immer wieder Leute sterben. Und er ist jemand, der diese Minen sucht und verkauft und davon lebt, also der verkauft das Metall sozusagen. Und das Interessante an der Geschichte war für uns, dass wir den gefunden haben, weil Martin Paar hatte ihn mal fotografiert vor 10 Jahren. Und wir haben eben dieses Bild im Internet gesehen und dann haben wir das Bild ausgedruckt in total schlechter Qualität, in Schwarz-Weiß, wo man kaum was erkannt hat. Sind aber dann mit Mofas in dieses Dorf gefahren. Es hat irgendwie eine Stunde gedauert oder so, bis wir da waren. Und dann haben wir eben mit diesem Bild, da konnte auch keiner Englisch, wir haben dieses Bild einfach allen möglichen Leuten in diesem Ort gezeigt und die meinten dann alle, ja, hier, da, kommt mit und so. Und haben uns dann eben zu ihm gebracht und er konnte auch kein Englisch, hat uns aber sofort gleich eingeladen auf einen Tee, beziehungsweise ein heißes Wasser, die trinken dort heißes Wasser einfach. Und ja, wir konnten uns auch mit ihm nicht verständigen, konnten ihm nicht wirklich erklären, was wir wollen halt. Miguel hat es dann aufgezeichnet, also gemalt. Und wir hatten kurz vorher noch in Hanoi jemanden kennengelernt, einen Vietnamesen, der ziemlich lange in München gewohnt hat. Der war 19, der konnte ziemlich gut Deutsch. Und den haben wir dann angerufen und ihn gefragt, ob er mit ihm sprechen kann, um ihm zu erklären, was wir gerne machen würden. Und so konnten wir ihn dann fotografieren.
Und das ist er, während er auch in der südvietnamesischen, war das die Süd- oder die Nordvietnam?
Südvietnam, ja.
Der hat in der südvietnamesischen Armee gekämpft und er hatte dieses Bild zu Hause irgendwo hin und wir haben das dann noch fotografiert.
Ja, die Leute, die in der südvietnamesischen Armee gekämpft haben, hatten danach einen schlechten Stand, weil die ja mit den Amis zusammen, also mit den Amis kooperiert haben. Deswegen war es für die danach sehr schwierig, einen guten Job zu finden oder so. Das ist auch bei diesen Kutschi-Tunnels, aber früher, also die Kutschi-Tunnels sind halt, das waren die Tunnel, wo früher die Vietcong. Also es gab die nordvietnamesische Armee, die gegen die südvietnamesische Armee und gegen die Amis gekämpft hat, aber es gab auch die Vietcong, das waren die Guerilla-Kämpfer der nordvietnamesischen Armee, die haben sich im Süden immer in so Tunnel versteckt gehalten und von diesen Tunnels haben die Angriffe gestartet. Und diese Tunnel, da hatten wir ja vorhin schon ein Bild gesehen, wie sich ein Tourist in diesen Tunnel reinzwängt. Und an diesen Tunnel kann man auch, da gibt es auch so einen Schießstand, wo man eben schießen kann. Und das waren südafrikanische Touristen, die dort geschossen haben.
Und du kommst da hin und du kannst im Grunde für $1 kriegst du eine Kugel und dann kannst du da so viel schießen, wie du willst. Es gab, also wir sind da drauf eigentlich, das war auch ein Grund, durch den wir auf das Thema gekommen sind. Wir haben gesehen, dass in Kambodscha, das ist das Nachbarland, da kannst du mit einer, mit so einem, wie heißt denn das Teil auf Deutsch? Na, so ein Raketenwerfer, kannst du auf eine Kuh schießen. Und dann ist diese Kuh halt weg, einfach. Und das fanden wir total skurril und dann haben wir auch ein bisschen angefangen zu recherchieren, was es in die Richtung gibt. Pulverisiert, ja. Also das machen viele Touristen, die gehen dann hin, dann zahlt man wahrscheinlich $50 oder so und kann halt diese Kuh wegballern. Dann geht man wieder nach Hause, ich weiß nicht genau. Wir waren ja nie da, also wir sind nur dadurch da drauf gekommen, aber es ist total schräg.
Ja, das ist was, was ich generell in südostasiatischen Ländern festgestellt habe, dass da viele westliche Touristen hingehen und weil sie dort so ein bisschen machen können, was sie wollen halt. Also habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen, da herrscht teilweise so eine Gesetzlosigkeit.
Wir haben bei dieser Arbeit auch einige Screenshots, also wir haben einerseits Objekte angefangen zu fotografieren, was wir in der Arbeit vorher schon mal gemacht haben und hier sind wir drauf gekommen, dann Screenshots mit reinzunehmen und das hängt damit ein bisschen zusammen, dass wir auch mit diesen ganzen Vietnam-Filmen aufgewachsen sind. Das war ja in der Zeit, wo wir Kinder waren und so, weil jeder zweite Kriegsfilm ging es um Vietnam und wo wir auf diesen, wir haben vorhin ein Bild gesehen von diesen zwei Herzen und die haben wir auf diesem Markt gekauft. Und auf diesem Markt war ein Typ, der hat den ganzen Tag Rambo geguckt. So, egal wann du hingekommen bist, hatte der Rambo auf seinem Laptop an. Irgendwie. Und da haben wir auch eine DVD von Rambo gekauft und haben da eben einen Screenshot von verwendet.
Das ist eine ganz bekannte vietnamesische Rapperin, die wir fotografiert haben, weil Rap ja auch was ist, was eigentlich aus Amerika kommt. Und also hier kennt die, glaube ich, keiner, aber dort ist es eine der bekanntesten Musikerinnen. Und ja, die Amis haben damals in Vietnam überall Agent Orange versprüht. Agent Orange ist ein Entlaubungsmittel, was die Amis verwendet haben, um den Dschungel zu entlauben, damit sie von oben, wenn sie mit den Flugzeugen drüber geflogen sind, besser erkennen konnten, wo der Gegner oder wo die Nordvietnamesen oder die Vietcong eben ihre Verstecke haben. Und das ist dieses Entlaubungsmittel, was von Monsanto entwickelt wurde. Das ist auch ins Grundwasser eingedrungen und deswegen ist noch total viel Wasser und auch Erde verseucht, weswegen noch die nächsten 100 Jahre oder die nächsten 3 Generationen total viele Leute mit Behinderungen geboren werden. Und sie haben wir getroffen im Dorf der Freundschaft. Das ist ein Dorf nördlich von Hanoi. Da leben ganz viele, die eben von diesen Behinderungen betroffen sind. Und sie, ich glaube, also sie ist, was ihr Problem ist, ist, dass sie nicht richtig hört und nicht richtig reden kann. Aber sie war, als wir sie getroffen haben, sie wollte unbedingt die ganze Zeit fotografiert werden und es war auch ihre Idee, sich auf dieses Auto zu setzen. Ich glaube, wir hätten das wahrscheinlich nicht gemacht, aber weil ihre Augen eben nämlich so ähnlich aussehen wie dieses Auto, aber da sie sich selber darauf gesetzt hat, haben wir sie dort fotografiert.
Es wurde uns auch schon vorgeworfen, dass das Bild menschenverachtend wird und wie wir sowas machen können. Also es wurde mal irgendwo ausgestellt und wir haben es so mitgehört, wo Leute über das Bild geredet haben. Und ehrlich gesagt haben wir es erst beim Edit bemerkt, dass dieses Bild überhaupt, dass das Auto überhaupt so ist. Wir haben ganz viele Bilder von ihr gemacht, wo wir dann durchgeguckt haben und dachten, ja, okay, das passt schon am besten.
Das ist auch wieder was wir auf diesen Militärmärkten gefunden haben. Das ist so ein Pin-Up-Girl im südvietnamesischen Armee-Outfit. Das ist so ein Zippo, das hatten damals die Amis, die amerikanischen Soldaten, die haben sich da immer Sachen eingravieren lassen oder eingraviert in diese Zippos. Und ich gehe aber davon aus, dass das nicht echt ist, weil das kann man dort auch an total vielen Orten kaufen. Deswegen, also es kann ja nicht sein, dass da Millionen von alten Feuerzeugen noch vorhanden sind. Deswegen sind wir davon ausgegangen.
Ich muss auch kurz anmerken, dass die Bilder auf dem Beamer ein bisschen zu hell sind. Also eigentlich ist da noch eine Flamme und so, die man hier auf dem Laptop sieht, aber auf dem Beamer nicht. Deswegen sehen die Bilder alle ein bisschen ausgefressen aus. Das, ja. Und das sind eben auch Opfer von Agent Orange. Da gibt es ein Krankenhaus in Saigon, da wird das ein bisschen erforscht. Und da haben die diese ganzen Konserven, wo Babys drin sind, die eben Fehlgeburten waren und auch tot geboren sind. Und die werden da alle konserviert. Und da haben wir auch mal einen Tag fotografiert. Es war wahnsinnig schwer, da Zugang zu kriegen. Die wollten uns erst nicht reinlassen. Und dann mussten wir 1000 Papiere holen. So. Und dann waren wir am letzten Tag, wo wir noch dahin konnten, waren wir da. Und dann meinten wir irgendwann so, hey, wir können einfach nicht nochmal kommen. Und dann meinten sie, ja komm, geht einfach rein. Aber wir hatten es trotzdem nicht. Aber dann hat es auf einmal funktioniert. Das Bild ist entstanden, weil es gibt, bei Star Wars gibt es einen Teil, und zwar die Ewoks. Das ist eine Metapher für die Vietcong im Vietnamkrieg, weil die auch so einen Guerillakrieg geführt haben gegen das Empire, halt gegen diese große schwarze Macht und die stehen dafür. Und dann haben wir nach Star Wars-Fans in Vietnam gesucht und dann haben wir sie gefunden und sie hat eben diese Star Wars-Maske auf. Und die andere Frau im Fahrrad ist gerade zufällig vorbeigefahren, wo wir dieses Bild gemacht haben.
Das ist in einem Café, das heißt B52 Café. Ich kann nochmal gerade ein Bild weitermachen. Neben diesem Café ist nämlich hier B52, der liegt da seit 40 Jahren in diesem See. Oder seit 45 Jahren, ich weiß nicht ganz genau gerade, aber der wurde damals, also das ist in Nordvietnam, wo die Amis eben immer die Bomben abgeschmissen haben und der wurde dort abgeschossen. Liegt seitdem in diesem See und da gibt es eben nebendran dieses B52 Café, wo das alles so ein bisschen gefeiert wird. Eben das, also da links oben sieht man diesen so einen B-52-Bomber und rechts unten die südvietnamesische Armee mit Artillerie. Das ist, wie gesagt, wir haben eben diese Screenshots mit reingenommen. Das ist Martin Sheen im Film Apocalypse Now. Ein Film über den Vietnamkrieg. Das haben wir auch deswegen mit reingenommen, weil es dort eine Bar gibt, die in Saigon, die heißt Apocalypse Now Bar. Und auch dieser Ausdruck oben auf dem Surfbrett, Charlie Don't Surf. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, aber dieses Charlie Don't Surf ist eben auch so ein Zitat aus dem Film. Also die Amis haben die Vietnamesen Charlies genannt. Und da gibt es eben so eine Szene in diesem Film, wo so ein General seine Untergebenen zwingt zu surfen an so einem Strand, während die da beschossen werden.
Und das war auch wieder ganz lustig, da zu fotografieren, weil wir hatten mit vielen Locals gesprochen und diese Bar, die ist dafür bekannt, dass die ganzen Expats hingeht und da gibt es eben viel Prostitution und so und niemand will da fotografiert werden. Und alle meinten so, es ist komplett verboten, da zu fotografieren, es ist unmöglich. Und wir haben den Manager angerufen, haben den gefragt, so, hey, wir machen das und das, können wir fotografieren? Das so, ja klar, kommt morgen vorbei. Und ich so, okay, scheint doch zu gehen. Das gab dieses andere Bild, was wir vorhin gezeigt haben mit dem einen Bein. Und das ist eben sein Bein. Das war auch in dieser Vorrichtung vom Roten Kreuz, wo den Leuten beigebracht wird, wieder zu laufen mit den Prothesen. Und er hat damals auch ein Bein verloren, weil er auf eine Mine getreten ist. Es gibt in Saigon gibt es so ein großes Militärmuseum, also da werden hauptsächlich Hubschrauber und Panzer und so von den Amis ausgestellt, die damals von der vietnamesischen Armee erobert wurden sozusagen, und da kann man durchlaufen und sich das alles angucken, da wird ein bisschen die Geschichte vom Vietnamkrieg erzählt und so, und da sind eben wahnsinnig viele Touristen, die da Selfies machen und so weiter.
Jetzt kommen wir zu unserer nächsten Arbeit. Beauty and the Beast. Bei der Arbeit geht es um Naturkatastrophen in Indonesien. Also wir sind jetzt nicht dahin gefahren und haben aktuell stattfindende Naturkatastrophen fotografiert, sondern wir sind dahin, weil das ein Land ist, das ist an einem sogenannten pazifischen Feuerring, und dort gibt es eben total oft Tsunamis, Erdbeben und Vulkanausbrüche. Und uns hat einfach interessiert, wie ein Land oder wie die Bevölkerung von unserem Land damit umgeht, mit dieser ständigen Gefahr. Und sind dort eben 2 Monate rumgereist und haben alle möglichen Orte aufgesucht, die oder Leute besucht, die in irgendeinem Zusammenhang damit stehen. Das zum Beispiel ist in einem Hotel auf Bali. Da gibt es sogenannte Tsunami-Ready-Hotels. Das sind Hotels, die haben eben dieses Tsunami-Ready-Zertifikat. Und das bedeutet, dass die einfach einen Schutzraum haben, der weiter hoch, also oben gelegen ist, auf dem Dachboden sozusagen, und die vorbereitet sind, falls ein Tsunami kommt. Also wenn einer kommt, kann man diesen Knopf drücken. Also wenn ein Tsunami kommt, das heißt, es gibt ein Seebeben, und dann ist nach 7 Minuten kommt eigentlich schon die Welle, und da ist eigentlich nicht viel Zeit, um da zu flüchten ins Landesinnere. Aber eben manche Hotels haben eben diese Sicherheitsvorkehrungen, dass man dann in höhere Stockwerke flüchten kann.
Ich glaube, ab dem dritten Stockwerk wird es als Tsunami-safe eingeschätzt. Wir waren dort, also wir haben einerseits geguckt, wie leben private Leute damit und wie lebt der Tourismus damit, und wir haben aber auch geschaut, was macht die Regierung, was treffen die für Vorkehrungen, wie verhalten die sich in so Situationen, was gibt es da für Mechanismen. Und dann waren wir eben auch bei Search and Rescue, die kümmern sich darum, wenn es jetzt eine Überschwemmung gibt oder es gibt ein Erdbeben irgendwo, dann sind das die Leute, die hinfahren und die Menschen praktisch aus der Situation rausretten. Das hier oben ist, also ich sage deswegen oben, weil es auf einem Vulkan oben ist. Hinten sieht man die Vulkanspitze. Das Golffeld ist aber auch auf dem Vulkan. Das ist so 10 Kilometer von der Spitze entfernt ungefähr. Das wurde 2010 komplett ausradiert von einem Vulkanausbruch. Wurde danach wieder komplett aufgebaut, und da gehen die Leute eben hoch, um Golf zu spielen. Und das ist generell dort ein Phänomen, dass, also es ist eigentlich so, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass die Leute ihre Häuser aufbauen und die wissen eigentlich, dass es alle 10 Jahre gibt es einen Ausbruch und dann ist alles weg. Und dann geht man natürlich ganz anders mit Sachen um, wenn man weiß, dass eigentlich nichts für immer ist, so diese Illusion, die wir hier ein bisschen haben, sondern die wissen einfach, nach 10 Jahren müssen wir alles nochmal neu aufbauen. Aber die leben dann damit und das funktioniert auch irgendwie.
Das ist auf Bali. Dadurch, dass Bali so touristisch ist, gibt es eben dort diese Tsunami-Ready-Hotels, aber auch total viele Vorkehrungen, damit sich Touristen sich, glaube ich, sicherer fühlen. Auf Bali hat, glaube ich, noch nie ein Tsunami stattgefunden, ist noch nie ein Tsunami passiert. Aber es gibt dort auch überall diese Schilder, was da im Vordergrund zu sehen ist, die diese Fluchtrouten ausweisen. Wir haben auch mal versucht, diesen Schildern zu folgen und haben festgestellt, dass sie teilweise im Kreis dass man da im Kreis läuft ein bisschen.
Also wir sind am Ende beim ersten Schild wieder rausgekommen. So.
Das ist auf diesem Vulkan, den wir vorhin gesehen haben, bei dem anderen Bild mit dem Golfplatz. Der Merapi, einer der gefährlichsten Vulkane der Welt, der, wie gesagt, 2010 das letzte Mal groß ausgebrochen ist, der aber alle paar Jahre ausbricht. Und wir sind dort mit dem, also wir sind in das Vulkanologiezentrum gegangen, was dort in der Nähe ist, haben diesen Vulkanologen kennengelernt, der links sitzt mit dem Mikrofon, und haben dem erklärt, was wir machen. Und er meinte dann gleich, ja, er würde nächste Woche wieder hoch auf den Vulkan gehen, weil er dort einen GPS-Sender anbringen muss. Und dann sind wir mit ihm da hochgegangen. Wir sind dann extra ein paar Tage länger geblieben. Und er meinte, er geht ungefähr einmal im Monat da hoch. Und wir müssten dann nachts, wir sind dann nachts um 12, haben wir uns getroffen, mussten dann nachts hochlaufen, damit wir am Sonnenaufgang, bei Sonnenaufgang morgens da sind. Wir kamen dann irgendwie um 4 Uhr morgens an oder so, haben uns erstmal in so eine Hütte da reingelegt. Da waren auch so ein paar Helfer dabei, also der im Hintergrund sitzt, ist ein Helfer von ihm, der auch Sachen mit hochgetragen hat. Und das Beknackte war für uns ein bisschen, dass wir uns dann in diese Hütte reingelegt haben, sind kurz eingepennt und dann sind wir aufgewacht und der Sonnenaufgang war schon vorbei. Das war ein bisschen bescheuert, aber er saß, da gibt es noch, das ist direkt unterhalb des Kraters, er hat dann seine Helfer hochgeschickt, um diesen GPS-Sender anzubringen und hat dann mit denen über Funk Kontakt gehalten.
Aber es war ganz witzig, weil die haben so einen Bunker oben auf diesem Vulkan, das ist so ein Betonbunker und da kann man drin schlafen. Da haben wir uns eben hingelegt mit den ganzen Helfern, wir lagen da auf dem Boden alle zusammen und dann so um 5 Uhr morgens geht der Alarm los. Chris und ich sind natürlich aufgeschreckt, wir sagen, scheiße, der Vulkan bricht aus, das ist also voll die laute Alarmglocke. Da haben wir die anderen angeguckt, die haben sich sofort wieder schlafen gelegt und dachten, so wird schon nichts sein irgendwie. Aber haben erst fast einen Herzinfarkt gekriegt und dann kam nachher der Forscher, der war nämlich ziemlich langsam, der hat irgendwie 3 Stunden länger als wir gebraucht. Und dann habe ich ihn gefragt, so, hey, was sind das für ein Alarm? Meint, ach so, ja, das geht jede Nacht los, so, das ist kaputt irgendwie. Ach so, ja, danke, dass du uns das mal gesagt hast.
Aber er meinte auch, dass der Vulkan jederzeit auch spontan kleine Eruptionen haben könnte. Ja. Und ich glaube, da wäre man in diesem Bunker, der eigentlich nur aus Holz bestand, auch nicht so besonders sicher.
Und auf diesem Vulkan, also es wird alles touristisch sehr vermarktet, da gibt es Touren, die auf diesem Vulkan hochfahren und also auf dem ersten Vulkan, wo wir waren, waren wir super schockiert, weil wir dachten, wir sind alleine. So, wir haben uns halt einen Vulkan rausgesucht, sind da hochgelaufen und dann ist die Sonne aufgegangen und dann waren da irgendwie 40 andere Touristen an dem Spot, wo wir auch waren. Und da gibt es eben diese ganzen Souvenirs und so weiter, die dafür hergestellt werden, die man sich mitnehmen kann und das ist eins davon. Wir haben auch bei der Reise haben wir auch Plakate und irgendwelche Sachen, die wir gefunden haben, fotografiert. Das war bei Search and Rescue, das war so ein Werbeplakat von denen, was wir dort abfotografiert haben. Und da bewerben die ein bisschen, was die so machen.
Das ist Padang, das ist eine Insel, eine Stadt auf Sumatra. Die haben wir fotografiert, weil, also wir sind dorthin gefahren, weil dort vor, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ungefähr vor 10 Jahren ein ziemlich starkes Erdbeben stattgefunden hat. Und also in diesem Bereich da auf dem Meer, da schieben sich 2 Platten untereinander. Deswegen ist da eine ziemlich große Gefahr, dass auch demnächst wieder ein Erdbeben oder ein Seebeben stattfinden könnte, was auch einen Tsunami auslösen könnte. Und das ist eine Stadt, die hat 1 Million Einwohner und ist auch ziemlich flach, deswegen ist die sehr stark gefährdet.
Sieht man auf dem Bild sehr gut, dass die Stadt eigentlich komplett flach ist und im Hintergrund, ganz hinten sind die Berge und eigentlich, wenn man sicher sein will, muss man zu diesen Bergen und das Problem ist, wenn der Alarm losgeht, also wir haben dort einen Fotografen getroffen, der dort ansässig ist und der meint, das ist mal passiert, dass dieser Alarm losging und der Stau war so unglaublich, dass du hattest keine Chance, irgendwo hinzukommen, es war unmöglich. Ihn haben wir auch auf dem Merapi getroffen, das ist dieser Vulkan, den wir vorhin schon gezeigt haben. Und da gibt es verschiedene Zonen. Und die rote Zone, die ist praktisch überhalb von dem Punkt, wo die Regierung sich dafür verantwortlich macht, die Leute zu evakuieren und sicherzustellen. Da darf man eigentlich gar nicht wohnen. Aber da gibt es eben trotzdem Dörfer, weil die Erde ist dort sehr fruchtbar und es eignet sich total gut, um alles Mögliche anzubauen. Und man kann da eigentlich ein gutes Leben haben, solange der Vulkan nicht ausbricht. Und ihn haben wir so fotografiert, weil er beim Ausbruch 2010 wurde das ganze Dorf evakuiert, die sind alle weggegangen und er ist als einziger geblieben. Und zwar deswegen, weil sein Großvater bei der letzten Eruption irgendwie dann 20 Jahre vorher als einziger überlebt hat. Also damals wurde niemand evakuiert, alle sind gestorben in dem Dorf, nur sein Großvater hat überlebt und er hat sich eben in dieses in so eine Bambusdecke eingerollt. Und er war der Überzeugung, dass wenn es passieren sollte, dann kann er sich auch da drin einwickeln und wird es auch überleben, genauso wie sein Großvater. Und er hat uns dann erzählt, dass er wirklich allein in diesem Dorf war, alle waren weg und er saß dann da und der Vulkan hat angefangen auszubrechen und die Erde hat gewackelt und er hat nach oben geguckt und saß da alleine vor dem Haus. Und dann ist der Lavastrom aber an dem Dorf vorbeigegangen und hat das Dorf nicht getroffen. Deswegen hat er auch überlebt.
Das sind zwei japanische Touristen auf Bali. Wir haben das Foto eigentlich gemacht, weil im Hintergrund sieht man diesen Steinwall. Der wurde da installiert, um Wellen zu brechen. Also falls ein Tsunami kommt, werden diese Wellen gebrochen und dadurch abgeschwächt.
Er ist auch von Search and Rescue. Es ist diese Einheit, die sich darum kümmert, Leute zu retten und so weiter. Und das ist eben eins der Dörfer, die nicht verschont wurde von dem Ausbruch, sondern da ist natürlich nicht der Lavastrom, weil sonst wäre das Haus gar nicht mehr da, aber außenrum ist total heiße Luft und auch irgendwie, ich weiß nicht genau wie viel, aber ich glaube 500 Meter entfernt von diesem Lavastrom sterben alle, weil von der Hitze wird der ganze Sauerstoff verbrannt und du kannst einfach nicht mehr atmen. Und da brennt auch alles ab und da ist eben alles, was nicht aus Stein ist. Die Dächer, die sind ja normalerweise so aus Stroh oder aus Holz oder wie auch immer, ist alles abgebrannt.
Ja genau, das sind eben diese pyroklastischen Ströme. Also wenn der Vulkan ausbricht, dann kommen diese pyroklastischen Ströme mit 800 km/h, kommen die den Berg runter und da hat man eigentlich keine Chance, wenn man da nicht vorher abhaut. Also meistens werden die Leute auch, also das weiß man eigentlich meistens vorher, wenn es eine große Eruption gibt, also dann wird das schon vorher in diesem Vulkanologiezentrum festgestellt. Also da wird man eigentlich 2 Wochen vorher vorgewarnt normalerweise. Aber es gibt eben auch Leute, die trotzdem dort bleiben. Das ist in einer Schule in Bali. Da, also wir hatten eigentlich, es gibt ja dort auch Übungen zum Katastrophenschutz und wir sind einfach an der Schule gefahren und haben dort gefragt, ob wir so eine Übung mal fotografieren könnten oder ob zufälligerweise demnächst eine Übung stattfindet und die meinten dann ja morgen, was für uns natürlich ganz cool war. Und dann sind wir einfach am nächsten Tag dahin und wir kamen so ein paar Minuten zu spät und da war schon so ein riesiges Gewusel und da gab es halt Schüler, die haben die Opfer gespielt, also die haben dann sich in den Klassenräumen hingelegt und waren dann eben die Verletzten oder die Toten und die anderen mussten die retten. Und er war einer von denen, die den Verletzten gespielt haben.
Er ist der gleiche Vulkanologe, den wir auch oben auf dem Vulkan fotografiert haben. Und die haben eben dieses Vulkanologiezentrum in Yogyakarta, das ist eins der größeren Städte auf Java. Und da wird das alles praktisch gemonitort, wie sagt man das auf Deutsch?
Aufgezeichnet.
Überwacht jetzt ja. Eigentlich, genau. Und sobald da was passiert, merken die das eigentlich. Also heutzutage stirbt eigentlich niemand mehr an einem Vulkanausbruch, weil die eben 2 Wochen vorher vorgewarnt werden, weil es Vorzeichen gibt und dann werden alle herausgebracht. Es gibt auch Fälle, wo es nicht passiert, aber da kommen wir gleich noch drauf zurück, warum das nicht passiert. Sie haben wir fotografiert, weil es gerade auf Bali ist auch eine große Surfgegend und das ist irgendwie ein Symbol dafür, wie diese Naturgewalten, die eben auch Gefahren darstellen und für die Ansässigen gefährlich sein können, auch was Positives haben können. Unter anderem dem, dass es dann so einen Surftourismus gibt, was ja auch durch irgendwelche Wirbelstürme entsteht, die weiter draußen sind und dann gibt es Wellen, genauso wie es oben auf den Vulkanen dann super fruchtbar ist und man viel anbauen kann und sich auch sehr gut leben lässt.
Das ist ein Objekt, das haben wir auch auf Bali gefunden. Wir wissen nicht genau, was es damit auf sich hat. Das sind Plastikobjekte, aus denen dieser Haifisch gebaut wurde.
Das ist alles Treibgut, was aus dem Meer eben aufgesammelt wurde und dann den Haifisch draus gebaut. Ihn haben wir fotografiert. Also wir haben auch Opfer gesucht, die während einem Erdbeben oder Tsunami verletzt wurden und seine linke Hand war gelähmt. Er konnte nur eine Hand bewegen und er hat viel Geschichten erzählt. Und während er mit uns geredet hat, hat er immer wieder seine Kippe, anstatt ihn in die andere Hand zu nehmen, damit er gestikulieren kann, hat er die eben in diesen Fuß gemacht und die damit festgehalten. Und dann haben wir ihn gefragt, ob wir davon auch ein Bild machen können.
Das ist auch in der Nähe von diesem Vulkan Merapi. Da gibt es ein Vulkanmuseum und dort kann man, also das ist jetzt hier so ein Simulator quasi, wo man auf den Knopf drücken kann und damit so einen kleinen Tsunami auslösen kann, damit man gucken kann, wie sich so ein Tsunami verhält. Und als wir dort waren, haben wir auch ungefähr so 100 Mal diesen Knopf gedrückt, um da Fotos zu machen und diesen Tsunami auszulösen, bis irgendwann so ein Sicherheitsmann kam und meinte, dass wir mal bitte aufhören sollen, die ganze Zeit diesen Knopf zu drücken.
Aber ich würde noch ganz kurz dazu sagen, dass wir haben ja erwähnt, dass es einen großen Tourismus gibt um diese Vulkane. Und da kommen echt viele Touristen hin, aber 99% sind eigentlich indonesische Touristen. Also man sieht halt viele Indonesier, die da hingehen, sind jetzt gar nicht so viele Europäer oder Amerikaner oder so, die sich das angucken. Also er ist der Schamane von einem Dorf. Es gibt immer zwei Warnungsmechanismen. Es gibt einmal die Regierung, die eben das Ganze monitort und so weiter, was wir vorhin gesehen haben. Und dann gibt es Schamanen. Die Schamanen sagen, die sprechen mit dem Vulkan, beziehungsweise die hören dem Vulkan zu. Und die können vorhersagen, wenn ein Vulkan ausbricht. Und generell hört die Bevölkerung natürlich eher auf die Schamanen, weil es Leute aus ihrer Community sind, die auch gut kennen und in die Vertrauen haben. Und die warnen die vor. Also wir hatten uns dann irgendwann nachts mit ihm zum Kaffee trinken verabredet und saßen länger mit ihm zusammen. Und ich habe ihn irgendwann auch gefragt, wie es ist, wenn er jetzt mal nichts vom Vulkan hört oder nicht vom Vulkan träumt. Die träumen auch viel vom Vulkan, wenn jetzt was passieren soll. Und dann meinte er so ganz ehrlich, dann guckt er halt, was die Tiere machen. Wenn auf einmal irgendwelche Leoparden im Dorf auftauchen oder die Schlangen abhauen, dann ist ihm auch klar, dass da irgendwas im Busch ist. Und also die wissen schon, was sie machen. Aber da gibt es eben auch Fälle, nicht der Schamane, sondern der Schaman von drei Dörfern weiter. Der ist ziemlich bekannt in Indonesien, den konnten wir leider nicht mehr fotografieren, weil er tot ist. Aber der hat seinem Dorf beim letzten Ausbruch 2010 gesagt, dass die pyroklastischen Ströme an dem Dorf vorbeigehen würden. Haben sie nicht gemacht, alle sind geblieben, weil sie auf ihn gehört haben und dann waren eben 350 Leute tot. Obwohl die vorgewarnt waren von der Regierung und mehrmals aufgefordert wurden, abzuhauen.
Ja, dieses Dorf, wo er auch lebte, wo er Schamane ist, das ist auch, befindet sich auch in der Zone, die wird als Gefahrenzone 3 oder so deklariert. Das ist eine Zone, wo der Staat sich nicht mehr dafür verantwortlich sieht, falls dort irgendwas passiert. Also wenn jemand dort leben will, dann ist er quasi selber dafür verantwortlich, falls es zu einem Unglück kommt. Und die Leute leben dort aber trotzdem, weil wie Miguel schon vorhin angedeutet hat, ist der Boden dort total fruchtbar durch die Vulkanasche, deswegen kann man dort ziemlich gut Landwirtschaft betreiben.
Das ist ein Haus, was auch durch ein Erdbeben 2006 in der Nähe von Yogyakarta, das war ein großes Erdbeben, da wurde ziemlich viel zerstört. Und da sind wir eben auch eine Zeit lang rumgefahren und haben nach Übrigbleibseln gesucht. Da haben wir zum Beispiel auch den anderen fotografiert, der die Zigarette mit seinem Fuß hält. Und da gibt es noch viele Häuser, die eben so halb in Ruinen stehen. Und uns wurde gesagt, wir haben niemanden gesehen, aber uns wurde gesagt, dass die Großmutter von der Familie nebendran irgendwie noch in diesem Haus in so einem Kämmerchen wohnt. Und dann haben wir dieses Haus eine Weile lang fotografiert.
Das ist auch oben in einem der letzten Dörfer vor dem Vulkan, wo nicht mehr so viel wächst. Und ja, also Miguel meinte ja vorhin auch schon, dass zum Beispiel dieser Schamane hört oder beobachtet die Tiere, wenn sich Tiere komisch verhalten. Das heißt ja, es ist nicht wissenschaftlich bestätigt, aber es wird gesagt, dass Tiere solche Katastrophen schon quasi vorher spüren und deswegen sich komisch verhalten. Da sind wir in den Dschungel gefahren mit Einwohnern von dort. Die haben uns gezeigt, was der Vulkan dort angerichtet hat. Also man sieht halt ganz schön, dass eben noch von 2010, von diesem Ausbruch, einfach diese verbrannten Bäume da sind, während gleichzeitig wieder total viel nachgewachsen ist. Und ja, also das war wirklich total abgelegen im Dschungel, wo es auch Leoparden gibt und so weiter.
Es war auch so ein bisschen ein heiliger Ort. Also wir waren mit einem belgischen Anthropologen, den wir in Yogyakarta getroffen haben. Der hat uns dort hochgeführt. Es war super für uns, weil der hat uns auch in Dörfer geführt, wo eigentlich nie jemand hinkommt und wo die noch nicht mal Indonesisch, sondern nur Javanesisch sprechen. Und er konnte dann für uns übersetzen, er lebt irgendwie seit 15 Jahren dort. Und er meinte dann irgendwann, ob wir zu einem heiligen Ort wollen, wo er eigentlich nie irgendjemand hinbringen würde. Und wir meinten so, ja klar, gerne. Und das war eben dieser Ort. Also die gehen da auch hin, um irgendwelche, ich weiß, die meditieren da oder ich weiß es nicht genau. Aber es ist eben so ein Ort.
Ja, an diesem Ort, da gibt es auch so, die versammeln sich dort auch, weil es wird dort total viel Stein, also da werden total viele Steine, Vulkangestein wird da abgebaut, was auch total gefährlich ist, weil dadurch immer Erdrutsche entstehen. Und das ist eigentlich auch so halb illegal, aber es wird geduldet und diese Leute an diesem Ort, die versuchen eben dagegen zu kämpfen. Weil es, ja, weil das halt einfach total gefährlich ist und weitere Katastrophen auslösen kann. Das ist, die Bilder sind alle so ein bisschen hell, wie Miguel schon vorhin meinte, das ist oben ein bisschen ausgefressen. Hier auf dem Bildschirm ist es nicht so.
Genau, sie hat auch ihr Haus verloren während einem Erdbeben. Also es ist oft so, dass dort, wenn dann ein Dorf ausradiert wird von einem Erdbeben, dann werden die Leute praktisch in ein neues Dorf gebracht oder es werden neue Dörfer errichtet und die alten Häuser bleiben dann da. Und ihre größte Sorge war zum Beispiel, dass sie dieses Haus noch hat, aber sie kann es eben für keinen vernünftigen Preis mehr verkaufen. Und das ist ja schon was man sich ein Leben lang aufgebaut hat und gespart hat und dieses Haus gebaut hat und so. Und jetzt sitzt sie halt drauf, weil es kauft halt keiner mehr.
Das ist so ein Alarmturm auf Bali. Dort, also diese, sobald ein Tsunami sich ankündigt, wird eben durch diesen Turm ein Alarm ausgelöst.
Was diese, vor allem die Tsunamis zur Folge hatten, ist, dass die Leute viel gläubiger geworden sind, gerade auf Sumatra. Also viele sind der Meinung, dass diese Naturkatastrophen die Strafe Gottes sind dafür, dass man sündhaftes Leben führt und so weiter. Und deswegen werden die Leute noch gläubiger. Und den Koran haben wir auf dem Vulkan gefunden. Da gibt es so ganz viele kleine Museen. Das muss man sich jetzt nicht wie ein richtiges Museum vorstellen, sondern die nehmen halt irgendeinen Raum und stellen dann Objekte aus, die gefunden haben. Und die kann man sich da angucken. Und da war auch eben dieser Koran, der dann nach dem Ausbruch gerettet wurde. Und den haben wir uns dann kurz ausgeliehen, sozusagen.
Ja, also dieses Ganze, es gibt auch ziemlich viel Katastrophentourismus, also gerade so am Fuße des Vulkans sozusagen, da sieht man im Hintergrund auch diesen Stein, der dorthin geschleudert wurde vom Vulkan und dort werden jeden Tag massenweise Touristen hochgekarrt, das sind auch meistens indonesische Touristen, die sich dort eben diese zerstörten Dörfer angucken oder auch diese Überbleibsel wie eben diesen verbrannten Koran oder so. Und es ist echt skurril, ein bisschen zu sehen, weil dort wirklich am laufenden Band, wir kommen da die Jeeps hoch und alle freuen sich total und gucken sich diese zerstörten Dörfer an.
Auch dieser Stein, den man im Hintergrund sieht, also das ist auch so ungefähr 10 Kilometer vom Krater entfernt. Und dieser Stein wird während dem Ausbruch dorthin geschossen, 10 Kilometer weit. Also da kann man sich so ein bisschen die Kraft von so einem Vulkanausbruch vorstellen.
Sind die Leute aus Regionen, die nicht so stark betroffen sind, die da hinkommen als Touristen?
Es sind viele aus der Hauptstadt, aus Jakarta. Da gibt es eben viel Hochwasser und so weiter, aber da gibt es keine Vulkane. Und für die ist es dann schon auch ein Highlight, sich einen Vulkan anzugucken. Es ist auch so, dass wenn gerade ein Vulkanausbruch ist, ich glaube, das ist eine relativ neue Entwicklung, aber dann fahren die Leute auch in die Nähe von dem Vulkan, der gerade ausbricht, um sich anzugucken, wie dieses Spektakel ist, wenn da Rauch rauskommt und so weiter. Was natürlich auch wieder eine Gefahr ist, wenn das auf einmal Leute anzieht, die dann in diese Gefahrenregionen gehen.
Das ist, also wir hatten ja vorher dieses Bild gesehen von dieser Frau vor dem kaputten Haus. Und die Leute aus diesem Dorf, die wurden alle umgesiedelt. Und zwar wurden die in dieses kleine Dorf umgesiedelt, das heißt Teletubby Town. Also das steht auch am Eingang von dem Dorf, steht ganz groß dran, Teletubby Town. Und da gibt es halt eben überall diese kleinen runden Häuschen, die erdbebensicher sein sollen. Sind sie wahrscheinlich auch, aber es ist trotzdem, also wir haben uns mit einem Architekten unterhalten dort, der meinte, es wäre total bescheuert, dass die so gebaut haben, weil zum einen wird es da total heiß drin, bis die Bauweise, und zum anderen sind die Häuser viel zu klein, deswegen bauen die Leute sich immer noch hinten was dran und das, was die noch dran bauen, ist eben nicht sicher dann. Und er, den wir dort fotografiert haben, war eigentlich auch ein Tourist, den wir dort getroffen haben.
Und die haben dort eben auch diese komischen Teletubby-Fahrräder und so rumstehen, aus irgendeinem Grund. Es gibt Mount Ishan, das ist ein Vulkan, da ist oben eine Schwefelmine drauf und das ist super schön anzugucken, da gibt es so einen See und morgens, wenn die Sonne aufgeht, hat man so blaue Feuer, die man beobachten kann und es ist eben eine große Touristenattraktion und er führt die Touristen hoch und sein Vater war ein Minenarbeiter, also dort wird, wie gesagt, Schwefel abgebaut und das ist eine super harte Arbeit, die Minenarbeiter gehen da runter, sammeln Schwefel ein und laufen dann mit 40, 50 Kilo Schwefel wieder hoch und machen das 5, 6 Mal am Tag und verdienen dann so 2 Euro am Tag ungefähr. Und er hat eben versucht, dann einen anderen Weg einzuschlagen und nicht die gleiche Arbeit wie sein Vater zu machen, sondern er führt jetzt Touristen hoch und hat damit eigentlich ein ganz gutes Einkommen.
Ja, das ist eine von diesen Schwefelminen, die in diesem Krater sind. Dort wird der Schwefel quasi erhitzt und das damit man ihn dort rausholen kann. Und das ist wirklich das Skurrile ist, wenn man dort hochläuft. Also das hätten wir auch nicht erwartet, aber wir sind dort eben hochgelaufen, nachts auch. Und da kommen immer diese Arbeiter, also die tragen dann am Tag irgendwie 80 Kilo Schwefel da hoch und runter mehrmals. Das ist richtig harte Arbeit, die haben dann teilweise auch keine, also diese ganzen Gase, die dort aus dieser Schwefelmine austreten, die sind ja auch giftig. Und viele haben halt auch gar keine Schutzmasken auf. Aber das Skurrile ist eben, dass man dort diese ganzen Arbeiter trifft, die da diesen Weg hoch und runter laufen, gleichzeitig aber genauso viele Touristen, die eben auch diesen Weg hoch und runter laufen, um dort sich das anzugucken oder zu fotografieren. Ich meine, wir waren ja auch ein Teil davon, von diesen Touristen mehr oder weniger.
Und er meinte auch zu uns, ob wir das Teil mal kurz tragen wollen. Ich habe es versucht, ich habe 5 Meter geschafft ungefähr und musste es dann ablegen, also schon echt hart.
Und dieser Schwefel, der wird hauptsächlich nach China verkauft und dort wird dann hauptsächlich Kosmetik hergestellt. Das sind die Originalaufzeichnungen von einem Vulkanausbruch, von diesem Merapi, den wir schon öfter jetzt gesehen haben. Die hat uns der Vulkanologe, den wir auch getroffen haben, zur Verfügung gestellt. Das sind, wie gesagt, das ist dieser Ausbruch auch mit originalen Notizen aus dem Jahr 2010.
Das haben wir oben auf dem Vulkan gefunden. Das sind so Schilder, wo einem erklärt wird, wie man sich anziehen muss im Fall, dass der Vulkan ausbricht. Soll man sich eben schützen, man soll eine Gasmaske tragen, so Schutzbrillen und irgendwelche Ponchos eben. Und kannst du mal ein Bild weitermachen? So sind eben die Leute gekleidet, die dort in diesem Vulkan arbeiten. Und vom Prinzip ist es ungefähr das Gleiche, nur dass sie eben keine Schutzmasken haben, sondern sich dann Tücher um den Mund machen und sich so versuchen, ein bisschen zu schützen. Die haben oft Masken, die vermieten die dann aber nur die Touris, die hochkommen, um sich's anzugucken.
Das ist auf Sumatra in Padang, in dieser Stadt, die, von der ich vorhin erzählt hatte, die, wo sich 2 Platten untereinander schieben, wo eine große Gefahr besteht, dass demnächst da ein starkes Erdbeben wiederkommen wird. Und das ist eben auf einem Dach von einem Parkhaus, da das ist so ein offizieller Spot, wo man hinflüchten kann, falls ein Tsunami kommt.
Und das ist eben wieder so ein Alarmtower. Das ist auch in Bali, ist eines der touristischsten Orte und wenn der Alarm losgeht, dann müssen die Leute eigentlich da, wo der Security jetzt steht, das ist im 3. Stockwerk, da müssen die hochkommen. In der Theorie ist es so, wenn der Tsunami jetzt ein bisschen größer ist, dann ist man im 3. Stock natürlich auch nicht sicher. Das ist immer so ein bisschen eine Schätzung. Das ist ein Raum, wo, also wenn wir vorhin diese Aufzeichnung gesehen von dem Ausbruch 2010, und das sind eben noch diese analogen Geräte, die sowas aufzeichnen. Die arbeiten mit beiden, mit den digitalen und mit den analogen, weil vielleicht funktioniert eins mal richtig und das andere nicht.
Das ist ein Fischer, den haben wir fotografiert, weil der Begriff Tsunami kommt eigentlich aus dem Japanischen und bedeutet Geisterwelle. Und das wurde deswegen so genannt, weil wenn japanische Fischer aufs Meer rausgefahren sind, aber wenn man auf dem Meer draußen ist, bekommt man das halt nicht mit, dass eine Welle kommt, weil die Welle türmt sich erst am Strand sozusagen auf. Und deswegen wurde das Geisterwelle genannt.
Also die sind dann praktisch zurückgekommen und das Dorf war ausgelöscht. Die wussten gar nicht, was zum Teufel passiert ist.
Das ist auch was wir in dem Büro von diesem Search and Rescue gefunden haben. Das haben wir fotografiert, weil das, was da steht, ist indonesisch und bedeutet, Sicherheit ist kein Zufall.
Das ist auch eins aus einem von diesen kleinen Museen, Sachen, die übrig geblieben sind. Das ist eben ein Handy, was vom Vulkan überrollt hat, wurde und trotzdem überlebt hat. Sowas gibt es auch in Padang. Padang war die Stadt, die wir vorhin gezeigt haben, die so flach ist. Und es ist auch ein großes Erdbebengebiet und große Tsunami-Gefahr, obwohl es da nie einen Tsunami gab. Und das war ein Auto, was da noch rumstand, was vom Erdbeben damals zerstört wurde. Und er wurde praktisch während dem Erdbeben in der Nähe von Yogyakarta, wurde er gelähmt und muss jetzt im Rollstuhl sich fortbewegen. Und er hat dieses Mofa erfunden, das hat an der Seite so ein Ding, da kannst du mit dem Rollstuhl reinfahren und dich dann praktisch auf den Sitz rüberhieven und fahren. Und das ist eigentlich super genial und er vermarktet das auch online und verdient damit Geld.
Das ist auch bei diesem Vulkan Mount Ijen, wo der Schwefel abgebaut wird, wo ich vorhin von erzählt habe, wo eben diese Touristen auch hoch und runter laufen. Und sie haben wir oben getroffen, am Rande des Kraters sozusagen.
Ja.
Ja, jetzt kommt unsere neueste Arbeit, die wie gesagt noch nicht abgeschlossen ist. Die wurde jetzt vorgestellt unter dem Titel Apocalypse Now. Also das ist ein Arbeitstitel. Wir haben uns jetzt vor kurzem dazu entschieden, die Arbeit Black Swan zu nennen, weil Black Swan ist eine Bezeichnung dafür unvorhergesehene und unwahrscheinliche Ereignisse. Und diese Arbeit dreht sich um Krisen- und Katastrophenvorsorge in Deutschland und um das Sicherheitsbedürfnis, was in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Und damit haben wir so im Herbst 2016 angefangen. Wir haben damit angefangen, weil, also nachdem von der Bundesregierung das neue Zivilschutzkonzept vorgestellt wurde, darin wurde den Bürgern empfohlen, sich für mindestens 10 Tage Vorräte anzulegen für den Fall einer Katastrophe oder einer Krise. Und gleichzeitig gibt es ja auch seit einigen Jahren Terroranschläge. Es gab verschiedene Krisen, die Ukraine-Krise. Viele Leute haben Angst davor, dass es einen Konflikt mit Russland gibt. Es gab die Flüchtlingskrise und alles hat dazu beigetragen, dass es bei vielen Leuten ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis anscheinend gibt und dass eben auch rechtspopulistische Parteien immer mehr auf dem Vormarsch sind. Und es gibt eben große Gruppierungen von Leuten, die sich sicher sind, dass demnächst etwas Großes passieren wird, dass zum Beispiel der Dritte Weltkrieg ausbricht oder dass es einen Bürgerkrieg in Deutschland gibt und die auch glauben, dass Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen oder das nicht glauben, eben blinde Schafe sind, die keine Ahnung haben. Und wir sind auch im Zusammenhang mit dieser Recherche auch auf die Bewegung der Prepper gestoßen. Der Ausdruck kommt von dem Wort prepared. Das bedeutet, das sind Leute, die sich privat auf eine Krise oder eine Katastrophe vorbereiten. Und es ist ziemlich schwer, in dieser Szene Leute zu finden, die sich fotografieren lassen, weil es eben auch dazu gehört, wenn man ein Prepper ist, dass man das nicht öffentlich macht, weil man Angst hat, dass im Falle einer Krise oder einer Katastrophe, wenn gar nichts mehr funktioniert, wenn zum Beispiel auch der Strom ausfällt oder so weiter, dass die Leute eben kommen und plündern.
Da hatten wir auch Verständnis für, aber wir haben dann auch manchen Leuten gesagt, so, wir können euch ja so fotografieren, dass man nicht erkennt, wo ihr seid und vielleicht auch sogar so, dass man nicht erkennt, wer ihr seid. Und dann meinten die, ja, ist ja schön und gut, aber dann steht ihr persönlich mit euren Familien vor unserer Tür, wenn hier die Welt untergeht. Wir auch so, okay, wussten wir dann auch nicht mehr, was wir darauf antworten sollen. Wir haben auch schon überlegt, ob wir uns da hinfahren lassen sollen mit verbundenen Augen, aber das sind ja jetzt auch nicht, die Leute sind schon ein bisschen creepy, so, ja, keine Ahnung.
Ja, aber gleichzeitig gibt es eben auch diese staatliche Vorsorge, die ziemlich ausgeprägt ist. Und wir haben dann beschlossen, also beides miteinander zu verbinden und eben diese staatliche Vorsorge zu fotografieren und gleichzeitig auch die private. Und da gehört halt, zu den staatlichen Vorsorgen gehört eben dazu, Katastrophenschutzübungen, aber auch Antiterrorübungen. Es gibt aber auch private Antiterrorübungen oder Objekte und Dinge, die Leute eben zum Schutz haben. Oder zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung. Gleichzeitig gibt es auch total viele Survival-Trainings, wo man lernen kann, sich monatelang oder wochenlang im Wald durchzuschlagen. Und es gibt natürlich auch Bürgerwehren oder sogenannte Sicherheitspartner, vor allen Dingen in Ostdeutschland und in Brandenburg, die eben nachts patrouillieren und versuchen, Sicherheit sozusagen herzustellen. Und wir wollten eben auf die Suche gehen nach dieser Angst oder wie sich diese Angst visuell sozusagen zeigt. Und das ist jetzt keine Arbeit, also wie gesagt, die ist noch nicht abgeschlossen und hat auch eigentlich keinen Anfang und kein Ende. Es ist mehr so ein Puzzle aus verschiedenen Dingen, die bei dem Thema eine Rolle spielen.
Wir sind jetzt auch mit der Reihenfolge noch nicht so hundertprozentig so weit, dass es jetzt so steht, aber gut.
Das war eine Übung, die vor kurzem stattgefunden hat. Da ging es darum, dass ein Bus in einen Zug reingefahren ist und dieser Zug war beladen mit Giftgas. Und das Giftgas ist ausgetreten, die Leute in dem Bus waren alle davon betroffen und mussten evakuiert werden und dekontaminiert werden. Und das war in Wesel in Nordrhein-Westfalen. Und ja, also die Leute, also die an der Übung teilgenommen haben, die wussten auch nicht, ob es eine Übung ist oder nicht.
Man muss auch dazu sagen, dass die haben es relativ schnell gemerkt, wo sie vor Ort waren, aber niemand wurde Bescheid gesagt. Uns wurde auch verboten, irgendjemand davon zu erzählen. Also das Ganze war über Geo organisiert. Ja klar, aber man muss es ja irgendwie üben. Und also die ganzen Einsatzkräfte, die wurden dann auch einfach angerufen, hier ist was passiert, kommt sofort her, und die mussten dann hinfahren. Und natürlich.
Gibt es aber eine Entschädigung hinterher, oder?
Für die,
dass ich jetzt als Versuchskaninchen.
Also die Personen, die im Bus saßen, das waren natürlich Schauspieler. Aber die praktische Rettungskräfte wussten nichts davon. Die Schauspieler, die waren auch geschminkt und ja. So, Moment. Ja, klar, das wird nicht gehen. Da könnte es ja auch dann Tote und Verletzte geben und so. Das wäre unverantwortlich, klar.
Ja, das hat es vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt gerade, ein bisschen missverstanden. Ja, genau. Ja. Die stellen das dann relativ schnell fest. Aber die wissen es halt vorher nicht einfach.
Einfach, weißt du, dass sie sich nicht mental darauf vorbereiten können, eine Woche vorher oder so, sondern die werden dann an dem Tag angerufen. Das ist in der Nähe von Freiburg, der Barbarastollen. Da lagert die Regierung praktisch alle Kulturgüter und sowas, was in irgendwelchen Zeitungen, irgendwelche wichtigen Nachrichten und Kultursachen und so, das wird auf Mikrofilm gespeichert und in diesen Tonnen eingelagert, die auch feuerfest und wetterfest sind und so weiter. Und das hat den Hintergrund, das sollte mal unsere Gesellschaft untergehen, dass die Nachwelt praktisch unser Kulturgut wieder retten kann und da weitermachen kann, wo wir sind sozusagen.
Ja, dieser Ort steht auch unter der Haager Konvention, also unter Schutz sozusagen bei bewaffneten Konflikten. Das heißt, das Militär dürfte sich im Falle eines Krieges bis auf 3 Kilometer sich nicht diesem Ort annähern. Und ich glaube, dieser Status, den haben nur 3 Orte in ganz Europa.
Ich glaube, der Vatikan, das hier und noch irgendwo anders. Ne? Mhm. Ja. Wir schon, wir sind ja keine Militär. Die machen irgendwie auch einmal im Jahr eine Führung oder so. Und was eben durch diese ganze Prepper-Bewegung ist sowas entstanden, dass die Leute versuchen, sich vorzubereiten. Und wenn jetzt irgendwie der dritte Weltkrieg losgeht oder so, dann haben viele die Angst, dass in den Städten zum Beispiel, dass man da gar nicht mehr überleben kann, weil dann eben diese Horde von unbereiteten Leuten, wie wir jetzt, dann versucht, denen alles Essen und so weiter wegzunehmen. Deswegen ist die bevorzugte Option eigentlich, in die Wälder zu flüchten und sich da durchzuschlagen. Und da werden so Survival-Kits wie das hier zum Beispiel verkaufen sich zurzeit sehr gut. Da sind dann irgendwie Streichhölzer drin und ein Regencap und Verbandzeug und sowas alles. Unterschiedlich. Also es gibt jetzt auch deutsche Hersteller, die es gemerkt haben, dass es gutes Business ist, und die verkaufen dir dann, da gibt es so Koffer, die sind so groß ungefähr, da ist alles Mögliche drin, die kosten dann 200 Euro, und das sind dann irgendwie Batterien, batteriebetriebenes Radio ist irgendwie wichtig für die, dass du Nachrichten verfolgen kannst, dann ist Dosenfutter, dann dieses ganze Futter von der Armee und so, was eben auch so verpackt ist, dass es sich ewig hält und was irgendwie nur mit Wasser auflösen muss, sowas alles ist da drin, und das kann man dann online bestellen, gibt es auch.
Das wird aber eher verkauft an so Leute wie wir, die irgendwie so ein bisschen mehr Angst haben.
Genau.
Die Prepper würden das auch da kaufen, ja, also da gibt es auch so Shops, preppershop24.de oder so, wo man dann solche Sachen bestellen kann. Ja.
Also ich weiß, vielleicht ist ja auch irgendein Prepper, wir wollen jetzt auch niemand zu nahe treten. Ich meine, das kann sich ja jeder um das Sorgen machen, was er für richtig hält. Ja. Das war bei so einem, die nennen das Bushcrafting, und da geht es darum, dass du im Wald mit praktisch möglichst wenig Mitteln oder mit dem, was man eh dabei hat, überleben kann. Und es war ein Kurs, der ging 2 Stunden lang oder so, wurde teilweise auch über Groupon verkauft, falls euch das was sagt. Und da haben die eben gelernt, wie die sich so Notunterkünfte bauen können und wie man sich vom Regen ein bisschen schützt, wie man Feuer macht, wenn man im Wald verloren ist und so weiter. Finde ich es gar nicht so schlimm, wenn man sowas lernt. Ich meine, ist ja irgendwie spannend. Ich finde nur diesen Hintergedanken, dass man es macht, weil man jetzt denkt, der Weltkrieg bricht aus oder so. Interessant.
Ja, ich meine, es gab auch Teilnehmer, die das einfach so aus Abenteuerlust gemacht haben. Oder weil sie es geschenkt bekommen haben.
Was ist das? Ach so, da gibt es diese Packs immer, die man kaufen kann. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das wird da auch gut reinpassen, auf jeden Fall.
Ja.
Sie ist von einem Prepper-Pärchen in der Nähe von Hannover. Die wohnen in einem kleinen Dorf und die haben eben auch angefangen zu preppen und sich so, also preppen haben wir jetzt erklärt, was ist, oder? Weiß jeder, ja. Und die haben sich aber auch ein bisschen Waffen angeschafft und so, falls sie sich mal verteidigen müssen. Und dann haben wir die halt gefragt, was habt denn ihr für Waffen? Und dann haben die angefangen, irgendwelche Armbrüste auszupacken und Pistolen und was weiß ich. Und dann eben auch dieses Ninja-Schwert, was die in ihrem Schlafzimmer haben. Und sie hat eben vor, sich damit zu verteidigen, falls jemand versuchen würde, denen das Essen zu klauen im Notfall.
Ist das denn, sind die auch dann so spaßfrei oder sehen die sich selber reflektiert? Also was sind da für Reflexionen? Also
da gibt's
jetzt so inszeniert, dass das wirklich sehr ernst aussieht, abgesehen jetzt von den blauen Hintergrund.
Ja.
Also dass sie wirklich damit posieren und dass sie sich wirklich sich so zeigen.
Also die nehmen das schon sehr ernst. Es gibt natürlich Abstufungen. Es gibt auch Leute, die begründetere Ängste und Leute, die ziemlich irrationale Ängste haben. Da gibt es alle möglichen Abstufungen. Aber ich glaube, die sehen eher uns, die sowas nicht machen, als ein bisschen lächerlich, als jetzt umgekehrt. Weil viele sagen auch, dass es früher war es ja auch so bei den Großeltern, dass man sich da vorbereitet hat. Und die hatten im Keller ja auch dann irgendwie Kartoffeln für 3 Monate und so weiter. Und die sehen das eher als ein bisschen Quatsch an, das eben nicht zu machen. Also es wird schon sehr ernst genommen von vielen Leuten.
Also diese Prepper haben wir jetzt auch, da haben wir gar nicht so viele persönlich getroffen, aber wir haben uns halt im Internet ziemlich damit auseinandergesetzt, in Foren zum Beispiel. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass da eine ziemliche Humorlosigkeit herrscht. Also ich glaube, dass die Leute es schon sehr ernst nehmen, was sie machen. Das war, das ist Sergej. Der bietet privates Antiterror-Training an, also er ist eigentlich Personenschützer und unterrichtet an der Bodyguard-Schule Antiterror-Training. Und mit dem waren wir einen Tag unterwegs in Berlin-Wannsee und haben dort ihn und seine Kollegen fotografiert bei Antiterrorübungen.
Die machen dann auch so Sachen wie, es gibt 2 Terroristen und die seilen sich dann ab und schalten beide aus und so weiter. Wann
bieten die dann so Geländer an?
Oder das gehört denen, das ist ein Riesengelände. Also es sind eigentlich, ich weiß ja riesig, das sind glaube ich 2 Quadratkilometer oder so. Und das sind eben noch diese ganzen alten Gebäude und da veranstalten die dann diese Kurse. Und es scheint auch relativ lukrativ zu sein, also es gibt scheinbar viel Interesse. Also die bilden dann auch andere Personenschützer aus, aber auch private Gruppen von Firmen oder so, die eben für sowas gewappnet sein wollen.
Ja, ich glaube auch Polizisten und SEK, die werden da auch teilweise, machen da auch teilweise Kurse.
Und er ist wieder der Sergej und der basiert eigentlich sein ganzes Training auf Karate. Und seine Theorie ist, man muss möglichst wenig Bewegung machen, um jemand praktisch außer Gefecht zu setzen. Und es sind alles nur so ganz kleine Bewegungen, wo man die Kraft vom anderen ausnutzt. Und dann hat er uns immer was gezeigt und hat so 2000 Purzelbäume gemacht und dann irgendwas gemacht. Und ich dachte so, okay.
Ja, die Videos, die wir davon gemacht haben, sind eigentlich viel besser, aber die haben wir halt mit dem Handy gemacht. Das ist im Schwarzwald eine Messstation für Radioaktivität. Schauinsland heißt der Berg. Und dort wird eben die Radioaktivität in der Luft gemessen. Also wenn irgendwo in Europa aus irgendeinem Grund radioaktive Stoffe freigesetzt werden, dann kann man das dort messen.
Und er arbeitet auch dort. Und scheinbar haben die sogar, wo in Nordkorea irgendwelche Atomtests durchgeführt wurden, konnten die da dort feststellen, dass es praktisch Schwankungen in der Radioaktivität in der Luft gab. Also die können da ziemlich genau messen, was so abgeht.
Er ist ein, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn als Prepper direkt bezeichnen würde, aber wir hatten früher mal eine Arbeit gemacht über deutsche Waffenbesitzer, da hatten wir ihn schon fotografiert und dann hatten wir ihn nochmal gefragt, ob er Kontakte zur Prepper-Szene hat oder ob er sich selber als Prepper definieren würde, und er hat uns dann eine E-Mail geschrieben, in der er meinte, dass er sich außerhalb, also abgelegen, ein großes Grundstück gekauft hat mit zwei Teichen und einer eigenen Quelle und ein Stück Wald, um sich im Katastrophenfall selbst versorgen zu können und um weiter weg von den Brennpunkten zu sein, und dass er eben auch einen Waffenschein gemacht hat, oder einen Jagdschein, damit er sich sozusagen selbst versorgen kann. Und er hat auch sogenanntes IPSC-Schießen gemacht. Das heißt, dass er unter Stress sicher und schnell und genau schießen kann. Und einen Pulverschein hat er auch noch gemacht, um im Notfall seine Munition selber herstellen zu können. Und ihn haben wir halt dort in seinem abgelegenen Haus fotografiert.
Aber er ist echt voll, ist ein super netter Typ, eigentlich abgesehen da von dem ganzen Waffenzeug. So. Also wirklich. Hat's, glaube ich, schon. Also wir haben ja.
Also dass es immer überall irgendwo kleine Überschneidungen gibt, ist echt klar, aber jetzt um
größeren. Wir sind jetzt nicht so in diese Reichsbürgerszene reingegangen und haben da jetzt nicht so den Kontakt. Aber da gab es ja jetzt in letzter Zeit auch ein paar Nachrichten, wo so Leute hochgenommen wurden, die eben auch Waffen gebunkert haben und so. Und ich denke mal, dass die auch Essen bunkern werden und so weiter.
Ja, also persönlich haben wir diese Leute jetzt nicht getroffen, aber wenn man sich im Internet mit den Leuten auseinandersetzt, dann hat man schon das Gefühl, dass es da Überschneidungen gibt. Also dass die meisten oder viele schon eben ziemlich rechts eingestellt sind auch. Also von ihm würde ich es jetzt nicht behaupten, aber online habe ich die Erfahrung schon gemacht. Das war bei einer Übung, einer THW-Übung hinter der dänischen Grenze. Da wurde, also zwar auf so einem dänischen Militärgelände, da hat das deutsche THW eine Übung veranstaltet. Da hat sich quasi eine Explosion ereignet und es gab überall Verletzte und Verschüttete. Und es war auch nicht klar, also für die Helfer sozusagen, ob das jetzt ein Terroranschlag ist oder nicht. Und die Helfer mussten dann dort eben diese Verschütteten und Verletzten bergen.
Dafür gab es eben auch Hunde. Also es gibt eine ganze Division, die dann Hunde trainieren und Hunde einsetzen, um Leute zu retten. Was ich sehr interessant daran fand, dass das alles Ehrenamtliche sind und die sogar diese Hunde und ihre ganzen Autos und wie die Hunde halten und so, das wird alles privat bezahlt. Also das zahlen die Leute selber und stellen die dann zur Verfügung für diese Kommandos praktisch. Und die werden im Ernstfall auch eingesetzt.
Das ist vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Da werden Roboter hergestellt, oder es wird die Software für die Roboter hergestellt, für autonom fahrende Roboter, die im Katastrophenfall eingesetzt werden können. Also ich meine, der Roboter kann autonom fahren, in dem Fall sitzt jetzt jemand drin, der ihn steuert, aber der kann eben so unwegsames Gelände, auf unwegsamem Gelände kann er fahren und den Ort oder die Örtlichkeiten da erkundschaften.
Das ist Infidel, also da steht Infidel auf Englisch und auf Arabisch drauf. Und das machen sich viele Leute so aus Protest gegen den Islamismus praktisch jetzt. Leute, die auch Waffentraining mitmachen und so weiter, die haben dann ihre Jacken und machen sich das so auf die Jacken drauf. Das ist so ein Insider-Witz irgendwie von denen. Total.
Eine Angst vor Islamismus?
Total, also wir...
Also ist es, aus was für einer Situation setzen die Leute sich da voll und ganz ein? Also trainieren die auf den Ernstfall? Oder was ist so die
Situation? Also da muss man ganz stark unterscheiden. Das mit den Hunden sind jetzt vom THW Freiwillige und das hat eher so einen Charakter von einer freiwilligen Feuerwehr, wo sich Leute für irgendwas begeistern und da auch so einen Gruppenhalt finden und sich deswegen ganz stark dafür einsetzen. Was sowas eher angeht, also gibt es natürlich immer diese Theorien, dass die ganzen Leute, was weiß ich, aus welchen Ländern auch immer, hierher kommen und dass die sich irgendwie 10-mal schneller fortpflanzen als Deutsche und dann haben die diese Hochrechnung, dass innerhalb von 20 Jahren werden Deutsche eine Minderheit in Deutschland sein und so weiter und haben eben davor Angst und vor dieser ganzen Überfremdung und die sind wirklich überzeugt, dass der Westen eben islamisiert wird auf mittlere Sicht.
Ja.
Also ich persönlich gehe damit unterschiedlich um. Ich finde, es gibt Menschen, mit denen merkst du, da sprichst du mit einer Wand, mit denen kannst du jetzt keine richtige Diskussion führen. Dann höre ich mir das einfach an und sage dann, ich habe vielleicht eine andere Meinung, aber ich höre mir das dann so an. Und manchmal hört man auch Sachen, wo man sich dann auch Gedanken drüber macht. Also die haben natürlich diese absurden Sachen, aber es sind ja auch manchmal Sachen dabei, die dann irgendwie Sinn machen. Und die höre ich mir dann auch an. Und ich höre mir das andere auch an. Das kann sich ja jeder Gedanken machen. Und ich sehe meine Funktion jetzt eigentlich auch nicht darüber, da drin, Leute, die ich fotografiere, von meiner Meinung zu überzeugen. Also das ist, ich denke, bei vielen macht es keinen Sinn, da eine größere politische Diskussion anzufangen.
Aber würden Sie anders fotografieren, unterschiedlich? Also der THW-Mann sieht in dem Foto ja relativ ähnlich aus wie jemand, der einen Pulverschein und Waffenschein und einen Keller hat. Jetzt mal dahingestellt, ob das gut oder nicht, aber...
Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich eine Frage und man macht sich da auch Gedanken drüber. Wir haben die Erfahrung ein bisschen gemacht, also wir hatten, die Arbeit haben wir jetzt nicht dabei, aber wir hatten mal Waffenbesitzer in Deutschland fotografiert und da haben wir, also wir haben die einfach so fotografiert, wie wir Leute fotografieren. Das ist eigentlich, das hat man jetzt durch unsere Arbeiten gesehen, dass wir eigentlich Leute immer relativ ähnlich fotografieren. Und da war das Phänomen, dass die Waffenleute haben sich diese Bilder angeguckt und dachten, cool, endlich fotografiert uns mal jemand so, wie wir sind. Und alle anderen haben sich die Bilder angeguckt und dachten, Mann, was für Spinner, so jemand läuft frei rum. Also ich glaube, wenn man was so fotografiert, wie es ist, und einfach nur Sachen aufzeigt, dann kann sich jeder schon seine Gedanken darüber machen, wie er dazu steht. Und wir haben natürlich auch eine Position dazu, aber ich finde, man muss die Leute deswegen meiner Meinung nach nicht anders fotografieren. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst.
Ja, sehe ich genauso. Das weißt du doch.
Das ist, davon habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist der sogenannte Migrantenschreck. Das war irgendwie auch in den Medien ziemlich oft. Und es wird über eine Seite vertrieben, die heißt migrantenschreck.ru. Und da haben die aus der Ukraine, haben die, glaube ich, die Waffen rausverkauft. Und es war eben in der Zeit, wo viele Migranten herkamen. Und das haben viele Leute gekauft, um sich vor den Migranten zu schützen. Damit kann man auch wirklich jemand umbringen. Das ist zwar jetzt keine richtige Pistole, sondern das funktioniert mit einem Federmechanismus. Aber das hat trotzdem genug Kraft, um jemanden umzubringen. Und
also doch.
Ja, man kann dem. Ja, natürlich. Also da sind ja Metallkugeln drin. Es ist nicht wie eine Pistole, dass man aus so einer großen Entfernung, aber wenn man jetzt ein bisschen nahe ist und schießt damit jemand in den Kopf, ist er tot.
Ja, das Gewehr, das ist schon richtig. Also damit kann man auf jeden Fall jemanden umbringen. Das stammt auch aus einer Razzia, die im Juli 2017 in Brandenburg und in Dresden durchgeführt wurde. Da wurden 13 von diesen Waffen beschlagnahmt, die von dieser Seite, also von dieser migrantenschreck.ru-Seite bestellt wurden.
Aber das ist ja auch eigentlich breitet sich doch jetzt so eine Mentalität aus, wie wir sie auch schon aus den USA kennen, in der Waffenlobby, die denken seit eh und je so.
Ja, ja, das sind große Parallelen, auf jeden Fall.
Motivation oder genau dieselbe Motivation. Also ich möchte bitteschön gerüstet sein für den Ernstfall.
Genau, es gibt auch die German Rifle Association, die ist genauso wie die American Rifle Association und die setzen sich eben dafür ein, dass Waffen auch zur Selbstverteidigung in Deutschland gekauft werden dürfen, was zurzeit illegal ist.
Ja. Das ist am Kudamm, wo der Terroranschlag stattgefunden hat letztes Jahr im Dezember. Da haben wahrscheinlich einige auch schon gesehen, da gibt es eben mittlerweile diese typischen LKW, diese Poller, die halt davor schützen sollen, dass ein LKW da reinfährt. Das sind die beiden Prepper, die wir getroffen haben in der Nähe von Hannover. Das ist auch diese Frau, die mit dem Schwert auf dem Bett sitzt. Und da verstecken die gerade ihr Auto im Wald. Also sie demonstrieren das halt für uns.
Also die haben dieses Auto auch in Tarnfarben angemalt, dass sie sich im Notfall verstecken können. Die haben aber gleich selber angemerkt, dass es vielleicht gar nicht so klug ist, weil die dann für Militär gehalten werden können, wenn jetzt wirklich ein Krieg ausbricht und dann deswegen abgeknallt werden.
Also das war so. Ja, stimmt. Er meinte, dass er, falls wirklich sowas, irgendwas passiert wie ein Krieg, dann würde er dieses Auto niemals benutzen. So. Und die haben dann auch Schlamm ans Auto dran geschmiert, an die Lichter und so, damit man die Lichter nicht mehr erkennt und an die Fenster. Und das ist auch, also das ist der Mann von der Frau, die mit dem Schwert auf dem Bett sitzt, der auch Prepper ist, der hat dort auch ganz viele kleine Häuschen, so selbstgebaute Holzhäuschen, wo er auch einen Hühnerstall hat und so weiter, um sich eben selbst zu versorgen mit eigener Wasserquelle und so.
Die glauben aber alle nicht an Gott, ne?
Darüber haben wir nicht geredet, aber
das wäre mal interessant. Das ist eine interessante Frage, ja. Ja. Auf jeden Fall.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie an einem Haushaltsunfall oder an Krebs oder am Skiunfall oder so sterben, ist ja wesentlich, wesentlich,
wesentlich höher. Wesentlich höher. Eigentlich ist fast alles die Wahrscheinlichkeit höher als ein Terroranschlag. Ja. So, das ist tatsächlich so.
Ja, das stimmt, aber für diese Leute, also ist glaube ich, also die sind sich glaube ich, für die ist es total sicher halt, dass demnächst irgendwas passieren wird. Also die warten nur drauf. Ich glaube, sobald auch irgendwas Kleines nur passiert, dann sagen die, ja, ich habe es doch vorausgesagt, so ungefähr. Also ich glaube, wirklich, das ist nicht nur so, ich will vorbereitet sein, sondern auch so, ich will Recht haben, so habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl. Ja.
Ist das für euch, wenn ihr die ganze Zeit mit so Sorgen und Ängsten umgeben seid, fährt das so ein bisschen ab oder lässt euch das total
kalt? Also auf mich schon. Also ich denke jetzt nicht, dass der Dritte Weltkrieg losbricht oder so, aber ich finde es schon nicht so angenehm. Jedes Mal, wenn ich Facebook aufmache, kommen halt erstmal diese ganzen Notifications von diesen ganzen Gruppen, wo diese Leute drin sind. Und es ist jetzt nicht so ein Wohlfühlgefühl. Das finde ich schon. Also,
wie oft sind die schon umsonst im Wald rausgefahren? Wisst ihr das? Also, dass sie gedacht haben, so jetzt geht's los, zack, wo mal.
Nee.
Ein Auto ja, doch, in den Gruppen habe ich das schon gelesen.
Passiert doch nichts.
Also, in den Gruppen habe ich das schon gelesen, so Beiträge, dass jemand meinte, so gestern Nacht hat der Strom irgendwie eine Stunde nicht funktioniert. Ich dachte, jetzt geht's los. Und so schon alles zusammengepackt. Und, keine Ahnung.
Das stimmt.
Kann man einen Unterschied machen zwischen Stadt und Land? Also ist es eher so ein ländlich, weil es ist ja jetzt, oder haben die eher so ein Backup, also so ein außerhalb der Städte, so ein Ort, wo sie sich gegebenenfalls umziehen können? Oder ja, also wie ist das für euch?
Also es gibt ja. Es gibt in Stadt und Land, wenn man sich aber diese Foren durchliest, stellt man schon fest, dass die meisten Leute lieber auf dem Land wohnen würden, weil sie eben Angst davor haben, dass die Städte extrem gefährlich werden, sobald. Also es gibt auch immer dieses Beispiel, dass der Strom ausfallen würde. Und wenn der Strom ausfällt, dann gibt es keine Supermärkte mehr, dann gibt es kein Bargeld mehr und so weiter. Und dann wird alles geplündert und dann werden Städte eben extrem gefährlich. Und deswegen bietet es sich eigentlich eher an, dann irgendwo auf dem Bauernhof zu wohnen oder so.
Aber die Leute, die getroffen haben, wohnen auch sowohl als auch.
Teils, teils. Also der zum Beispiel vorhin unter diesem Ding lag, aus diesem Kurs, das war hier in Berlin. Und die gehen dann einfach in so einen Wald hier raus in Berlin.
Aber ja, also, um nochmal auf die andere Frage zurückzukommen, ob es uns persönlich dann irgendwie beeinflusst oder so, man macht sich dann schon irgendwie auch ein bisschen mehr Gedanken, als man sich normalerweise, glaube ich, drüber machen würde. Keine Ahnung, also ich habe auch ein paar Bücher gekauft, die das... Also ich habe die nur gekauft, weil ich sie fotografieren wollte. Miguel hat mir verboten, die zu lesen. Er meinte, ich will mich davon beeinflussen lassen. Ja, also es sind halt, gibt halt alle mögliche Literatur, das ist natürlich auch total viel Verschwörungskram und so. Aber ja, ich glaube halt, viele von den Leuten sind halt auch so eingestellt, dass sie den Mainstream-Medien halt nicht mehr vertrauen und so weiter und deswegen sich woanders informieren.
Was die Arbeit für uns auch nicht leichter macht, weil wir dann sofort als Lügenpresse eingestuft werden und so weiter. Also Chris hatte mal eine Anfrage in so einer Gruppe gestellt und da war das zweite Kommentar irgendwie, schmeißt diesen Merkel-Mars-Spion aus der Gruppe. Irgendwie so, so was. Ja, keine Ahnung. Ah, oh, das ist nett. Dankeschön.
Ist das Wodka, oder? Danke. Also künstliches Licht benutzen wir eigentlich immer und wir haben irgendwann auch angefangen, farbiges Licht zu benutzen. Das fing eigentlich an, als wir vor ein paar Jahren mal in Madrid, als wir beide da gewohnt haben, nachts Straßenfotografie gemacht haben und wir wollten dieses Licht, was dort nachts, also nachts ist das Licht meistens relativ bunt, das wollten wir einfach adaptieren und haben deswegen angefangen, auch farbig zu blitzen und das hat sich dann so weiterentwickelt und seitdem machen wir das häufig so, wenn wir irgendwo sind, dass wir versuchen, das Licht, was so ein bisschen auf uns wirkt oder die Farbstimmung sozusagen zu verstärken mit den farbigen Blitzen. Und gleichzeitig ist es ja bei uns auch so, dass wir würden uns schon als Dokumentarfotografen bezeichnen, aber es ist schon alles auch irgendwie inszeniert. Also es sind alles reale Personen, aber wir inszenieren die ja, diese Personen. Und für uns ist halt das farbige Licht oder generell das Licht auch ein Weg, um eine Stimmung zu erschaffen. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, also das morgendliche Sonnenlicht benutzt oder das Abendlicht, dann erschafft man, hat das ja auch eine bestimmte Stimmung. Oder weißes Licht, weißes Blitzlicht ist ja auch, also ist ja nicht, man sieht das ja sowieso immer anders und für uns ist es einfach ein Weg und Zweck, um eben ja, diese Stimmung zu erschaffen.
Ja, wir haben uns auch irgendwann überlegt, ob man jetzt nur die Farbintensität beeinflusst, indem man blitzt und irgendwas heller macht, was es ja eigentlich nicht ist in dem Moment, wo man da ist. Ob man jetzt auch die Farbtemperatur beeinflusst, ist ja im Grunde eine gleiche Beeinflussung und es ist so oder so eine Interpretation von der Realität und wie weit da man jetzt eingreift, ist dann einfach eine Entscheidung in dem Moment, finde ich.
Wie vertreibt ihr eure Arbeit?
Wie wir sie vertreiben? Also meistens jetzt bei den freien Arbeiten war es eigentlich bisher immer so, dass wir sie erstmal fertig gemacht haben und dann meistens Redaktionen zur Veröffentlichung angeboten haben. Auftragsarbeiten machen wir auch, also wir machen eigentlich hauptsächlich Auftragsarbeiten, weil von diesen freien Arbeiten können wir nicht leben. Also das ist meistens, wenn wir die machen, ist das meistens, kommt man am Ende vielleicht bei Null raus, wenn man Glück hat. Man investiert erstmal Geld und dann später, wenn man Glück hat, die Arbeit zu veröffentlichen, kriegt man vielleicht das wieder rein, was man ausgegeben hat. In dem Fall war es jetzt auch so, dass wir ein Stipendium von der VG Bildkunst bekommen haben dafür. Deswegen kann man vielleicht bei der Arbeit jetzt sagen, dadurch, dass sie jetzt auch nochmal veröffentlicht wird, dass wir vielleicht sogar einen Gewinn damit machen werden. Aber normalerweise ist das mehr was, was wir machen aus Leidenschaft. Ansonsten machen wir eben Aufträge, um... In Vietnam haben wir, das war eine reine freie Arbeit, wir waren jetzt zum Beispiel gerade 2,5 Wochen in Jamaika, da hatten wir einen Auftrag für die Brigitte und dieses hat eigentlich, haben wir dafür so eine Woche ungefähr gebraucht und wir hatten eigentlich vor, in dem Rest der Zeit noch eine kleine freie Arbeit zu machen, also eigentlich brauchen wir länger, wenn wir eine freie Arbeit machen, wir dachten, wir könnten ja irgendwas Kleines machen, aber wir haben dann doch festgestellt, dass die Zeit dafür nicht ausreicht. Wir haben jetzt dort angefangen, eine freie Arbeit zu machen, aber dafür hätten wir einfach länger bleiben müssen.
Wie ist das dann für Redaktionen, wenn sie euch zusammen hinschicken? Also ist es dann für die machen die das gleichwertig, wenn sie einen hinschicken und ihr teilt euch das irgendwie auf? Oder
das kostet viermal so viel einfach.
Ja.
Nein, Quatsch, die zahlen. Also, die zahlen normalerweise wie eine Person. Ja. Was wir, also es kommt darauf an, wie aufwendig der Auftrag ist. Es gibt Aufträge, da berechnen wir einfach noch einen Assistenten dazu. Dann haben wir praktisch einen Fotografen und einen Assistentengehalt, was wir uns dann teilen. Und mit Reisekosten versuchen wir es dann so zu machen, dass es oft bei Hotels kostet ein Doppelzimmer weniger als ein Einzelzimmer. Und dann kann man das auch immer so ein bisschen deichseln, dass das hinhaut.
Aber es ist auch oft so, dass wir einfach dann, dass einer alleine den Auftrag macht. Dann wir haben zum Beispiel öfter auch mal Aufträge in Spanien, weil wir beide mal in Spanien gelebt haben und deswegen kriegen wir da ab und zu mal Anfragen von deutschen Magazinen. Und da das lohnt sich dann einfach nicht, da zu zweit deswegen dahin zu fliegen und dann zu zweit da zu fotografieren. Dann kommt am Ende nicht so viel bei rum, deswegen macht das dann meistens einer alleine.
Was auch manchmal ganz praktisch ist, weil also wir hatten auch schon den Fall, dass eine Redaktion irgendwie Porträts in verschiedenen Orten von Deutschland wollte, die ungefähr zeitgleich passieren mussten und dann haben wir uns die aufgeteilt einfach. Und dann ist jeder einzeln irgendwo hingeflogen, hat die Porträts gemacht und sah dann trotzdem aus wie aus einem Guss. Und das ist für die Redaktion dann natürlich ganz praktisch. In dem Fall, in vielen anderen Fällen ist es natürlich viel unpraktischer, wenn du zwei Leute hinschicken musstest.
Und wie hat sich eure Bildsprache dann entwickelt? Also habt ihr das durch Zufall, dass ihr angefangen habt, zusammen zu fotografieren und dann hat sich das so ergeben? Oder wie arbeitet ihr denn?
Ja, ich glaube, nach dem Studium waren wir noch gar nicht so richtig weit entwickelt. Also wir hatten da, glaube ich, beide keine richtige Bildsprache. Also wir haben dann eigentlich so eine Bildsprache erst zusammen, also gemeinsam quasi entwickelt. Und ich glaube, jetzt kann man auch sagen, dass wir eigentlich so ziemlich eine identische Bildsprache haben. Also man sieht eigentlich nicht, wer von uns beiden fotografiert, weil wir eigentlich quasi genau gleich fotografieren. Also seine
ja,
Bilder
sind... Ja, man sieht es ja nicht, aber es ist die Frage, habt ihr das irgendwie, ist das so eher machend entstanden und dann habt ihr es bemerkt oder habt ihr das zusammen euch überlegt oder...
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Also wir haben uns gerade bei unseren ersten beiden Arbeiten, die wir zusammen gemacht haben, haben wir uns, bevor wir hingeflogen sind, auch Wochen vorher ziemlich oft getroffen und darüber gesprochen, wie wir das fotografieren wollen und haben uns auch andere Fotografen angeschaut und uns Gedanken gemacht, wie soll das aussehen, wenn wir das fotografieren. Und wir hatten ja das Diplom vorher zusammen gemacht und vor allem auch, wie soll es sich weiterentwickeln oder wie soll es anders werden als das, was wir bis jetzt fotografiert haben. Und es war in dem Sinn, was schon auch viel eine Kopfsache und eine Konzeptsache. Und beim Fotografieren entwickelt sich dann natürlich auch oft was, wenn man dann was irgendwie macht und sieht, es funktioniert oder so, dann trägt man das ja auch in andere Arbeiten dann wieder weiter.
Also ich habe zwei Fragen.
Ja.
Also hat das Studium
in Darmstadt.
So, ich muss mal ganz kurz aufs Klo, ich lasse dich kurz alleine mit der Frage. Okay. Ich bin gleich wieder da. Sorry, ich halte es echt nicht mehr aus gerade.
Das ist das Mikro. Das kann ich nicht mitnehmen. Hat euch das Studium sozusagen so ein bisschen auch so, habt ihr das so da schon entwickelt? Also wie gehe ich auf Magazine zu? Wie entwickle ich so? Oder wie mache ich das? Also habt ihr da schon angewandt gearbeitet auch? Oder wie seid ihr dann in Kontakt gekommen mit den Leuten, mit denen ihr jetzt arbeitet? Das ist die erste Frage. Zweitens, ich werde sofort los, weil sonst ist vielleicht kein Raum mehr. Aber mich würde mal interessieren, wie geht ihr vor, wenn, wie zum Beispiel bei der Vietnam-Arbeit, schwierig ist, in sowas wie dieses Labor, wo die Reagenzgläser, was macht ihr dann? Schickt ihr einfach einen Presseausweis hin oder wie kommt ihr dann da im Endeffekt rein?
Also die erste Frage, also während des Studiums glaube ich nicht, dass wir so besonders gut vorbereitet waren, weil das auch was ist, was wir jetzt bei uns im Studium nicht so viel gelernt haben. Und ich glaube, wir waren auch nachdem wir Diplom gemacht haben, noch nicht wirklich, sozusagen entwickelt halt. Also wir waren, glaube ich, noch in einem Prozess, wo wir noch erstmal reifen mussten. Und wir hatten auch beide überlegt, wir haben am Ende unseres Studiums angefangen zusammenzuarbeiten, quasi bei unserer Diplomarbeit. Und hatten auch beide danach überlegt, nochmal woanders zu studieren. Das haben wir dann aber doch nicht gemacht. Und Wir hatten aber beide einfach das große Interesse daran, uns weiterzuentwickeln und einfach freie Arbeiten zu machen. Und ich glaube, dadurch, dass wir uns auch immer ausgetauscht haben und so weiter und auch motiviert waren, haben wir es eben geschafft, glaube ich, uns auch eigenständig weiterzuentwickeln, ohne dass wir nochmal irgendwo studiert haben und eben gemeinsam so eine Idee zu entwickeln. Und die zweite Frage, also jetzt gerade zum Beispiel in Vietnam habe ich das Gefühl, ist es eigentlich relativ einfach, so, oder auch in Indonesien war es auch so, bei solchen offiziellen Behörden Zugang zu finden. Also ich glaube, Miguel meinte vorhin schon, als wir da hingegangen sind in dieses Krankenhaus, wo wir diese Totgeburten in den Reagenzgläsern fotografiert haben, die wollten uns ja erst nicht fotografieren lassen und meinten, wir bräuchten eine offizielle, so ein offizielles Schreiben halt, warum wir das machen. Und damit sind wir dann hingegangen und dann ging es auch. Ich glaube, also wir sind dann auch so, wir lassen uns, glaube ich, auch nicht so schnell sozusagen abwimmeln. Also wir fragen einfach auch mehrmals nach, ob das jetzt nicht vielleicht doch geht und so. Und in Indonesien zum Beispiel hatte ich auch das Gefühl, also ich war noch nie in einem Land, wo es so einfach war, wenn man zu irgendwelchen offiziellen Behörden gegangen ist, dass die gleich sich total viel Zeit für einen nehmen. Also wir sind zu, keine Ahnung, zu diesem Search and Rescue zum Beispiel gegangen oder auch zu diesem Vulkanologen. Und die haben uns dann gleich sofort gesagt, ja, wir stellen uns euch hier 2-3 Mitarbeiter zur Verfügung und ein Auto und ihr könnt da hochfahren auf diesen Vulkan. Und es würde ja in Deutschland niemals passieren. Also der würde erstmal, wobei, andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es in Deutschland doch nicht so kompliziert ist, wie ich dachte. Aber dort war es wirklich so relativ einfach für uns eigentlich.
Oft ist es auch oft so, dass es am Anfang nicht geht. Und dann muss man nur eine Weile da rumhängen. Also in Jamaika hatten wir es jetzt die Erfahrung gemacht, dann haben wir einfach gesagt, ja, okay, und dann sind wir einfach da geblieben, eine halbe Stunde. Und irgendwann fragt dann jemand doch nochmal nach und dann geht es auf einmal doch. Also da muss man manchmal ein bisschen Geduld haben. Und zwar in Jamaika jetzt ganz interessant, weil es war noch ein Freund von uns dabei, der nicht fotografiert, mit dem sind wir nur befreundet, aber der hat Familie dort und der hat uns da ein bisschen geholfen mit den Kontakten und auch mit Übernachtung und so weiter. Und es war total oft so, dass wir jemanden fotografieren wollten und er meinte so, nee, das klappt niemals, so Jungs, vergesst. Und wir so, ja, okay, wir fragen mal. Und es hat halt immer geklappt. Und er kam jedes Mal und meinte so, hä, das kann doch nicht sein, dass die sich dabei fotografieren lassen. Und das funktioniert schon oft. Klar.
Zu eurer Verantwortung.
Ja.
Also ihr habt ja jetzt an euch selber festgestellt, dass wenn ihr euch sehr viel mit diesem Thema auseinandersetzt,
ja,
dass ihr dann doch selber auch unruhiger werdet.
Mhm.
Ja? So. das wäre jetzt für mich ein Grund, eher die Finger davon zu lassen, und es nicht zu veröffentlichen. Weil das natürlich dann auch, naja, genauso auch auf euer Publikum ausstrahlt. Mhm. Ne? Und spielen solche Überlegungen für euch überhaupt eine Rolle? Also was ist der Sinn meiner Veröffentlichung? So, wohin führt das? Ja? So. Mhm. Ist das irgendwie, ha, dann gibt es irgendwie, dann bricht ein Atomkraftwerk aus oder so, dann sagen wir mal sowas, ja. Und dann erinnern wir uns hier alle eines Tages daran, ah ja, ich war damals beim Fototreff und so. Dann seid ihr die Helden und die vor allen Dingen sind die Helden.
Die vor allem, ja, wir nicht.
Ja, weil ihr habt schon mal, genau, also
ja,
was ist dann für eine Auswirkung hat, so, ne?
Also für mich spielen so Überlegungen schon eine Rolle. Aber so die Motivation dahinter, sowas zu machen, ist für mich eher, wenn ich mir sowas, also wenn ich auf so ein Thema stoße und da gibt es keine Bilder dazu und mich interessiert es aber und ich würde es gerne sehen, dann, das ist für mich ein bisschen die Motivation, die Bilder dann zu machen von so einer Geschichte, die ich mir gerne angucken würde, weil ich es einfach interessant finde. Und ich würde jetzt sagen, die Art der Fotografie, die wir machen oder die Medien, in denen es auch publiziert wird, ist jetzt nichts, was an die große Masse geht, sondern das ist eigentlich ein relativ begrenzter Kreis an Leuten, die sich mit sowas auseinandersetzen und denen traue ich es eigentlich schon zu, dass sie sich kritisch mit sowas auseinandersetzen und auch gebildet genug sind, dann nicht in Panik zu geraten oder so in dem Fall. So sehe ich das ein bisschen.
Ja, ich glaube, die Beeinflussung von uns geht jetzt auch nicht so weit, dass man sagen kann, dass wir jetzt schon irgendwie überzeugt davon sind, dass auch sowas passiert oder so. Also man macht sich dann schon klar, vielleicht mal mehr Gedanken drüber, als man normalerweise machen würde, aber eben auch, weil man sich mit dem Thema beschäftigt einfach. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich mich jetzt davon so vereinnahmen lassen oder so. Und vorhin kam ja auch die Frage, wie wir damit umgehen, wenn wir uns halt manche Sachen sozusagen anhören müssen, manche Einstellungen oder so, die wir vielleicht nicht teilen, aber das ist dann eben so. Für uns ist es ja, wie Miguel auch schon gesagt hat, auch nicht der Sinn und Zweck, jetzt die Leute von unserer Meinung zu überzeugen, sondern einfach nur ein gesellschaftliches Phänomen sozusagen zu zeigen.
Ja, auch das geht also jetzt auf mich, wenn ich eure Bilder angucke, wir sind auch nicht so beängstigend, sondern haben sehr viel Humor und auch ein bisschen was Absurdes. Also, dass ich eher die Leute angucke und denke, krass, also fast das witzig finde, anstatt dass es mir das Angst macht. Aber das ist natürlich total subjektiv.
Total, ja.
Könntet ihr ein bisschen über das Editing-Prozess sprechen? Also, how do you edit your images? Like, I imagine that especially going to it might be sometimes difficult to agree on the same image. How do you approach it?
I was just thinking about it. Just thinking. Yeah, well. Should we answer in German or English? Auf Deutsch, okay. Ja, klar, ist ja kein Problem, aber wir könnten auch auf Englisch antworten. Ich finde, dass es schon ein sehr schwieriger Prozess ist und ich glaube, das kennt jeder Fotograf, oder? Es ist also auch gerade, sich das von bestimmten Bildern zu trennen, und mir fällt es auch jetzt auf, wo wir diese unfertige Geschichte zeigen, wo wir jetzt ins Editing nicht so viel Zeit reingesteckt haben, dass, also wir haben ja, bei uns hat sich eine Art des Erzählens entwickelt, wo wir irgendwie, anstatt eine Sache ganz tief zu erzählen, erzählen wir irgendwie große Zusammenhänge mit ganz vielen kleinen Beispielen. Und jedes Bild hat irgendwie so seine eigene Stelle in dieser Arbeit und hat eine eigene Bedeutung. Und jetzt merke ich zum Beispiel bei der Arbeit, bei dem Edit, was wir gerade zeigen, dass sich Sachen auch teilweise wiederholen, weil das eben noch nicht so richtig aussortiert ist. Und ich glaube, du weißt ja mein Passwort. Ah, okay. Ich glaube, so arbeiten wir auch viel, dass wir dann anfangen, eine Auswahl zu machen, und dann sehen wir, dass es dafür schon ein Bild gibt und das erste Bild ist aber stärker als das zweite und dann fliegt es einfach raus. Aber es ist tatsächlich gerade bei sowas nicht leicht zu editieren, finde ich. Wenn man jetzt eine klassische Reportage erzählt, die auch einen Anfang und ein Ende hat und vielleicht sich auch auf einer Zeitachse abspielt, ist es ja viel einfacher, ein Edit zu machen, weil du dann vielleicht auch dieser Zeitreihenfolge folgst und den Vorteil haben wir nicht. Ja, die Bilder liegen dann oft bei uns eine Woche oder zwei auch rum und dann geht man immer wieder hin und nimmt eins weg und ändert die Reihenfolge nochmal und so weiter.
Ja, wir sind jetzt auch bei dieser Arbeit hier zum Beispiel noch ziemlich am Schwimmen, weil wir einfach nicht genau wissen, wo soll die Arbeit anfangen und wann hört sie auf und was fehlt noch und was nicht, weil es gibt halt total viele Aspekte, die jemand noch mit reinbringen könnte oder auch nicht. Und deswegen... Oder auch die Reihenfolge jetzt. Das ist jetzt eine Reihenfolge, die wir gemacht haben, aber das ist nicht die Reihenfolge, die wir uns jetzt so vorstellen. Also das ist alles noch ein bisschen unklar. Aber wenn wir so ein Editing machen zu zweit, dann sind wir auch nicht immer einer Meinung. Aber ja, also wir schaffen es dann schon immer, uns zu einigen letztendlich. Und es ist auch so, dass ich zum Beispiel jetzt... wenn Miguel eine Auswahl macht, jetzt zum Beispiel bei einem Job oder so, den wir machen, dann vertraue ich ihm da auch voll und ganz, dass er eine gute Auswahl macht, weil ich weiß, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, dass es trotzdem am Ende...
Habe ich ja noch nie gehört.
Wie ist das? Habt ihr euch auch mit der Prepper-Szene außerhalb von Deutschland beschäftigt? Also weil die in den USA ja auch ziemlich groß ist oder dass es ja viel verbreiteter ist. Aber auch in der Schweiz zum Beispiel, das ja ganz lange staatlich organisiert war. Also dass wirklich ab einer gewissen Größe muss es zum Luftschutzbunker haben oder wie viel Nahrungsmittel werden zu Hause gelagert und so weiter.
Du hast ja auch Waffen und so.
Ja, da haben wir uns schon mit beschäftigt. Wir haben auch überlegt, ob wir das Thema europaweit fotografieren. Oder zum Beispiel in Amerika, da kann man, glaube ich, da findet man noch viel leichter einen Zugang zu, weil dann die Leute sich, glaube ich, auch wirklich gerne fotografieren lassen. Ja. Da gibt es ja auch schon total viele Fotos und so. Aber wir wollten es halt in Deutschland machen, weil wir das Gefühl hatten, dass... Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja auch schon doch zu sehr davon beeinflusst, aber ich habe jedenfalls das Gefühl, dass in Deutschland so eine Angststimmung herrscht seit ein paar Jahren. Und deswegen war so die Idee, das in Deutschland zu machen. Das
Interessante, weil es in der Schweiz irgendwie ganz lange staatlich organisiert war, aber ich glaube, da sind die Ängste nicht so groß wie bei uns bei den Leuten. Also gut vorstellen.
Ja, ich glaube, es gibt auch so eine deutsche Grundangst, oder? Die auch Also sieht man ja dann ganze Versicherungen und so weiter und so fort.
Das ist ja auch in Deutschland staatlich organisiert. Das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man verarbeitet, dass es auch zusammenbringt. So, also ich finde jetzt für mich persönlich gar nicht so weit, nicht, dass ich jetzt so ein Prepper 10 beitreten würde, aber wenn sowas eintritt, ist dann wirklich jeder auf sich selbst gestellt. Das ist, glaube ich, die Angst, die da einfach vorherrscht. Oder? Und ich meine, so die staatlichen organisierten Katastrophenschutz gibt es ja auch. Also,
klar.
Also finde ich jetzt nicht ganz so spinnert, wie man das vielleicht finden könnte, wenn man in Berlin schön kuschelig geht.
Ja, klar, ich meine, wenn man darüber nachdenkt, ist ja nicht so lange her, dass das hier wirklich Kriegssituation war auch. Und wir leben ja schon so ein bisschen in so einer Friedensblase in unserer Gesellschaft, die auch total schön ist. Aber es kann natürlich auch anders kommen, klar. Ich bin persönlich der Meinung, man sollte sich jetzt über Sachen, die passieren könnten, ich meine, wenn man sich die Prepper-Szene in den USA anguckt, die gibt es bestimmt seit den 60er Jahren gibt es sie, glaube ich. Das sind 50 Jahre oder so. Und da waren jetzt schon Generationen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, sich vorzubereiten, und es ist nie was passiert. So, deswegen weiß ich nicht. Man muss immer ein bisschen so Gefahr und Nutzen oder Nutzen und Unnutzen aufwiegen, oder? Wenn man sich jetzt die ganze Zeit auf was vorbereitet, was da nie eintrifft. Ich weiß es nicht.
Also nochmal zu eurem Berufsethos. Ihr seid ja Journalisten. Also ich sehe euch als Journalisten. Und die nehmen sich, ja, also sie sind ja neutral, aber sie sind nicht ohne Verantwortung. Ne?
Ja, ich finde auch noch gar nicht. Ja.
Also ihr fotografiert, also ich meine, das ist ja auch was total Wertvolles, dass wir Bilder bekommen von Leuten, die eigentlich neutral sind, ja, und vielleicht ganz neutral gibt es nicht, aber also sonst könnten diese ganze Bilderwelt überhaupt nicht entstehen.
Ja.
Ja, aber ihr seid ja eben, also mit jeder Veröffentlichung tragt ihr ja zum Zeitgeist bei und ihr verbreitet mit den Bildern Gedanken, ja, und wenn du jetzt sagst, okay, das erscheint ja bei Geo, das sind ja nicht so viele Leute und die sind gebildet und die können das reflektieren, das stimmt ja, aber dabei bleibt es ja nicht, also dann kommt halt der Nächste, der macht dann auch eine Serie darüber. Mhm. Also das schlägt ja Wellen. Insofern ist es ja, kann man sich damit nicht rausreden, okay, das wird ja jetzt nur in einem seriösen Magazin verbreitet. Ja, also ja, das ist, und es wird halt nicht in der Bildzeitung verbreitet. Das ist für mich eigentlich kein Argument, muss ich sagen. Also, weil ja, man kann es ja dann, wenn es einmal veröffentlicht ist, dann hat man es nicht mehr so unter Kontrolle, was das auslöst, ja, bei anderen, die auch mit Bildern arbeiten oder Journalisten. Und dann ist es eben, denke ich jetzt schon hier an meinen entfernten Bekannten, der zum Beispiel den Stern abonniert hat und der mir vor kurzem gesagt hat, ja, also die Menschen haben ja Angst. Und das ist halt dann schon ein Grund, AfD zu wählen. Ja, und das geht ganz schnell, also ruckzuck ist man dann da. Ja,
haben wir gesehen. Also.
Ja,
ja.
Und
also, ja,
wollt ihr das? Also ich meine, das ist doch...
Also ich muss erst mal sagen, ich stimme dir total zu und ich habe mir da in anderen Kontexten schon oft Gedanken drüber gemacht, zum Beispiel wenn es um Amokläufen in Schulen geht oder so, warum wird das in den Medien dann so arg durchgekaut, weil es auch erwiesen ist, dass gerade das dazu führt, dass sowas wieder passiert. Andererseits ist es ja nicht so, dass wir diese Angst erschaffen, sondern diese Angst ist da und ist aus bestimmten Gründen da und ist in bestimmten Gruppierungen da. Und ich sehe unsere Verantwortung schon auch ein bisschen da drin, gesellschaftliche Aspekte aufzuzeigen, die da sind und vielleicht nicht aufgezeigt zu werden. Ich halte jetzt nicht so viel davon, sowas nicht zu thematisieren. Das ist ja keine Lösung. Bildung ist wichtig. Bildung ist wichtig, genau. Keine Ahnung. Das, also ich finde deine Frage total richtig und ich finde es auch schön formuliert. Ich sehe jetzt nicht so das Schlimme daran. Also ich bin mir nicht so sicher, ob wir die Angst weiter verbreiten oder ob wir die Angst thematisieren. Es macht für mich schon einen Unterschied, ob man die Angst thematisiert oder ob man die nährt praktisch.
Was
Margarete, die du meintest.
Du meinst die Mittel, mit denen man zahlt.
Genau, ja. Also, und das ist, das sind ja keine aufputschenden Bilder.
Also jemand, der sich darüber angesprochen würde es auch im Internet bekommen oder sich andere Sachen, die er selber reiten könnte, durch Facebook-Gruppen oder ähnliches, was du vorhin erwähnt hattest, welche Bilder, die wir jetzt bekommen haben, finde ich, überreißen das nicht so, dass man sich dadurch noch mehr angezogen wird, wenn man unentschlossen ist. Und das ist auch wieder subjektiv, ja, aber es sind andere zu finden.
Ich glaube, also einerseits finde ich das total wichtig, dass es eine neutrale Berichterstattung gibt, dass solche Sachen thematisiert sind. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man so eine Sache nicht totschweigt. Aber ich beschäftige mich selber eben auch sehr viel damit, mit solchen Sachen. Und glaube persönlich, oder ich versuche das mir mal so ein bisschen klar zu machen, wie ist das jetzt was ist das für eine Stimmung, über die da was verbreitet wird. Und in dem Moment, wenn so eine negativen Dinge verbreitet werden, ist das so eine, vielleicht ein bisschen esoterisch jetzt, aber das ist so eine negative Energie. Die dann, und je mehr wir uns bei diesen Diskussionen aufhalten um diese negativen Sachen, desto schlechter wird die eigene Stimmung. Also egal, ob man jetzt dieser Meinung ist oder nicht. Und ich glaube, dass man da sehr aufpassen muss, wo man klar, natürlich, wie man das ausdrückt, aber wo da eine Grenze ist und ob es nicht vielleicht andersrum eine Möglichkeit gibt, es zu, auf eine positive Art irgendwie zu thematisieren. Das ist wahrscheinlich bei dem Thema jetzt ganz schwierig, aber ich versuche eigentlich immer, wenn ich mit was nach außen gehe, versuche ich eigentlich immer die negative Form oder immer mehr zu vermeiden, weil ich glaube, dass uns das allen nicht gut tut, weil es einfach schon sehr viel Negatives immer im Umlauf ist. Und das ja auch keinen guten Einfluss auf unsere Grundstimmung hat.
Das stimmt schon, ja. Ich glaube, es macht aber auch nochmal einen Unterschied. Also wir thematisieren ja die Gründe für die Angst jetzt gar nicht wirklich, sondern wir thematisieren die Angst. Und ich finde, das macht nochmal einen Unterschied, wenn wir jetzt anfangen würden, über die Konflikte mit Russland oder über Terror zu sprechen und sowas alles. Dann könnte man uns, glaube ich, eher vorwerfen, dass wir eine Angst schüren. Aber wenn wir jetzt die Leute zeigen, die davor Angst haben, finde ich es eigentlich nicht.
Ich finde, das ist genau das Gegenteil. Also ich finde, dass wenn man über Konflikte konkret spricht, dass man sich eher ein Bild machen, also eine Meinung bilden kann, als wenn ihr jetzt so generell über irgend so eine Stimmung sprecht. Ja? So, ich glaube, dass das vielleicht sogar das Problem ist, das ich damit habe. So, weil es nicht wirklich greifbar ist. Ihr könntet ja auch eine Serie machen über Leute, die keine Angst haben und dann die argumentieren lassen, ja, warum lässt mich das kalt, warum habe ich keine Lust, mich damit zu beschäftigen.
Schon, wäre aber relativ langweilig wahrscheinlich. Also für
warum? Ich glaube,
wenn
man
sich das in den Bildern transportieren und hat man dann nicht einfach eine Zeitlogik für normalen Menschen.
Ja.
Was auch interessant sein kann, aber...
Naja, normale Menschen, das normale ist ja nun Menschen, auch jetzt... Halt,
ja, von jetzt dem Stadtbürger, der sich keine Sorgen um solche Sachen macht.
Das gibt es doch gar nicht, wenn 0815...
Ich bin mir nicht sicher, ob es den nicht gibt.
Aber das ist ja nicht deren Thema. Also das finde ich halt immer schwierig, ne, bei all diesen Diskussionen. Weil das Thema dieser Arbeit, damit wird auch sich auseinandergesetzt. Ich finde, man kann schlecht dann darüber diskutieren, ob es eine Daseinsberechtigung hat oder nicht.
Also naja, also bei den anderen Themen, das finde ich jetzt nicht so ambivalent. Mhm. Ja. Also,
aber
jetzt da besonders.
Liegt es vielleicht...
Weil wir doch damit total konfrontiert sind, gerade mit so einem... Also so einer politischen Bewegung oder wie du das nennen
willst, ist vielleicht auch so, weil die anderen Themen so weit weg sind und immer das, was vor der eigenen, also ja. Das ist ja so, dieses so funktionieren wir ja irgendwie, sobald es halt vor der eigenen Haustür ist, ist es halt anders, also prekärer oder also so, ne? Das ist ja so ein bisschen, berührt einem das mehr und deswegen ist es vielleicht auch so, dass die anderen Themen jetzt, kann das sein, dass es irgendwie weil es weiter weg ist, einen anders berührt.
Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich ist.
Ich kann es nachvollziehen.
Ich meine es auch. Ja. Ja.
Ja.
Ich hätte noch mal eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Vielleicht hätte ich ja gerade auch als Tool.
Ja.
Wenn ihr eine Arbeit veröffentlicht, jetzt zum Beispiel in Geo, das Thema Text, hinter euren Geschichten stecken ja immer relativ viele, hinter euren Bildern stecken relativ viele Geschichten. Ihr habt auch mal zu tun, ob ihr was erzählen könnt. Oft erschließt sich das, was ihr erzählt, natürlich nicht in dem Bild. Du brauchst irgendeinen Bildunterschriftentext dazu. Wie ist die Erfahrung dazu in der Zusammenarbeit mit dem Autor oder wenn ihr, ich weiß nicht, eure anderen sehen, inwiefern die wie veröffentlicht wurden, aber was ist eure Erfahrung mit der Zusammenarbeit, die man der schreibt, ich vermute ihr macht das nicht selber, und wie ist das mit der Richtung, die die Geschichte dadurch kriegen kann, also jetzt bei der letzten, bei der Arbeit kann der Text ja sehr viel noch ausmachen, wenn die Geschichte, wie die.
Also bei den ersten beiden Arbeiten, also in Vietnam und in Indonesien, war es so, dass die Geschichten eigentlich als reine Fotoreportage veröffentlicht wurden. Es gab dazu einen kleinen Text, aber das war eigentlich mehr so ein Einleitungstext. Und es gab eben Bildunterschriften. Bei der Arbeit jetzt ist es eigentlich das erste Mal, dass wir auch mit einem Autor zusammenarbeiten. Allerdings haben wir die Geschichte quasi schon anfotografiert und sie dort angeboten. Und der Autor schreibt eben auch über dieses Thema. Das heißt, diese Geschichte, die wir fotografieren, die ist nicht zwangsläufig genau an diesen Artikel geknüpft, sondern die kann auch eigenständig, es kann auch eine eigenständige Geschichte sozusagen sein, die Überschneidungen mit diesem Thema hat. Aber das ist alles noch im Prozess und der hat auch gerade erst angefangen, diesen Artikel zu schreiben. Und von daher ist das alles noch ein bisschen unsicher. Aber generell haben wir eigentlich bisher nie wirklich mit einem Autor zusammengearbeitet bei solchen Geschichten, bei Auftragsarbeiten schon. Aber solchen freien Geschichten eigentlich noch nicht.
Ist schon mal vorgekommen, dass ich da was nicht veröffentlichen konnte, weil Text gefehlt hat oder von Möglichkeiten, dass die Person, die er fotografiert hat?
Ich glaube nicht, ne.
Also bei den freien Arbeiten war es bei der, die Vietnam-Arbeit haben wir in einem Zeitmagazin angeboten und die haben das dann veröffentlicht und am Ende war noch mal so ein kleiner Text, den eine vietnamesische Autorin über Vietnam geschrieben hat. Es war ein ganz kurzer Absatz und es gab eben Bildunterschriften und dann gab es eine kurze Einleitung, dass wir eben nach Vietnam gereist sind und so weiter, was wir eben denen erzählt haben. Also es gab ein kleines Interview mit uns und die zweite Geschichte hatten wir im Süddeutschen Magazin. Da war es ein bisschen ähnlich. Uns hat ein Journalist angerufen und hat irgendwie 2 Stunden mit uns telefoniert und hat dann unsere Reise dorthin beschrieben. Eigentlich, das war dann so die Geschichte ein bisschen. Und wir hatten die gleiche Geschichte nochmal in Le Mans, in dem Magazin von Le Mans. Und da weiß ich, da war es auch doch, da hat uns auch irgendein Korrespondent von denen aus Südostasien angerufen und hat auch mit uns ein Interview geführt und dann haben die auch darüber berichtet, warum wir da hingefahren sind und so weiter. Das war eher so ein Portfolio dann. Aber es ist ganz spannend, jetzt mit einem Autor mal zusammenzuarbeiten. Und ich finde es auch ganz interessant, dass das ein bisschen 2 parallele Geschichten sind. Also eben diese Panikforschung, die wir ja gar nicht fotografieren. Aber natürlich spielt Panik in unserer Arbeit eine große Rolle. Und ich glaube, das kann ganz interessant werden, diese beiden Elemente zusammen.
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken.
Wir haben zu danken.